Fritz. Podcast.
Blue Moon. Herzlich willkommen. Mein Name ist Güngör. Selin Güngör.
Mein Name ist Wollner. Anna Wollner.
Und meine Cola ist geschüttelt, nicht gerührt.
Ich bin die Fritzin, die Filmfritzin mit der Lizenz zum Senden. Boah, sind wir schlecht.
Wir sind richtig schlecht. Zumal wir halt natürlich auch nicht diese krasse, mega, super, duper Geheimagentenstimmen haben.
Also ich sitze hier im Smoking.
Ja, stimmt.
Also bitte, ja. Ich bin im Dresscode entsprechend gekleidet. Seit gestern ist er im Kino, der 24. James-Bond-Film Spectre, der vierte von Daniel, mit Daniel Craig. Es ist der zweite von Sam Mendes. Vielleicht wart ihr schon drin, habt ihn gesehen gestern oder auch vorgestern in einer der vielen Vorpremieren. Ich habe gehört, es soll sehr voll gewesen sein, mitunter. Wenn das so ist, dann ruft doch einfach an und redet mit uns darüber.
0331 70 97 110. Wollen wir noch ein bisschen mehr James Bond hören jetzt hier eigentlich? Oder wollen wir einfach jetzt weitermachen?
Ich finde, wir könnten jetzt noch 1,38, solange wie dieses Lied noch geht, drüber reden. Zum Beispiel könnte ich erzählen, was ihr bekommt, wenn ihr anruft. Denn die Filmkiste ist prall gefüllt. Leider nicht mit Daniel Craig oder Monica Bellucci, einem der Bond-Girls. Dafür aber mit ganz vielen Kinofreikarten, zum Beispiel zu The Last Witch Hunter oder Black Mass, The Program, Pan und ab nächster Woche auch Irrational Man, der neue Woody Allen-Film, der nächste Woche erst ins Kino kommt. Oder aber ihr könnt ein bisschen was lesen, nämlich zum Beispiel Er ist wieder da. Und wenn ihr sagt, Lesen ist langweilig, könnt ihr es euch auch vorlesen lassen von Christoph Maria Herbst, der nämlich eben dieses getan hat zum passenden Hörbuch Er ist wieder da. Oder ihr könnt euch von mir neu einkleiden lassen, allerdings nicht mit dem Smoking, sondern ganz profan mit T-Shirts, zum Beispiel von Pan oder noch von einem, von Alles steht Kopf, der Pixar-Film.
Oh.
Das alles Filme, die natürlich im Oktober ins Kino gekommen sind, unter anderem. Wir müssen noch 38 Sekunden füllen. Selin sagt auch mal was.
Und ja, es geht natürlich, wie ihr schon mitbekommen habt, nicht nur um Bond. Also es sind ja im Oktober irgendwie wahnsinnig viele Filme angelaufen tatsächlich. Ich war im Urlaub, deswegen habe ich nur 3 gesehen. Aber ihr habt ja garantiert mehr gesehen und die Filmfritzin Anna Wollner hat fast alles gesehen.
Ich würde auch fast sagen, du hast jetzt gar nicht so viel verpasst. Der Oktober war viel, aber es war viel Mittelmäßiges dabei.
Aber über Filme abhaten mache ich ja ganz besonders gerne. Von daher, ruft da einfach mal an. Ich wette, sehr, sehr viele von euch haben erst wieder da gesehen, kann ich mir vorstellen. Weißt du da die Kinozahlen, Anna?
Ich glaube 2 Millionen. Oder, ja, also müsste jetzt, irgendeine Grenze hat er gerade geknackt. Ich weiß, Fuck You Goethe ist jetzt, also Fuck You Goethe 2 hat jetzt über 7 Millionen.
Ja.
Und Er ist wieder da, ist immer noch auf Platz 1 der Charts. Also es könnte so um die 2 sein.
Also durchaus ein erfolgreicher Film.
Könnte man so sagen.
Also mich persönlich würde das sehr interessieren, wie ihr auf den Film reagiert habt, was ihr dabei gedacht habt. Ich habe ihn gestern gesehen und ich will nicht zu viel sagen, aber ich bin etwas deprimiert aus diesem Kino rausgegangen. Wie geht's euch? Und jeder, der anruft, natürlich, der bekommt was geschenkt, was Anna gerade erzählt hat aus der großen Filmkiste. 0331 70 97 110 ist die Nummer.
Und weil wir eine James-Bond-Themensendung machen, so ein Stück weit, zumindest musikalisch, fangen wir jetzt an mit James Bond und ich und Spider-Man von Fettes Brot.
Absolut. Fettes Brot, Spider-Man und ich. Und die nächste Musik, die wir hier hören werden, wird definitiv
nicht Fettes Brot sein.
Bond-Musik sein.
Ist ja gut.
Ich meine ja nur, wir spielen heute nämlich eigentlich, bis auf Spider-Man und ich, weil das immer Annas Wunsch ist, spielen wir hier nämlich in diesem Blue Moon, in diesem ganz speziellen, nur Bond-Musik. Denn Spectre ist gestern angelaufen. So. Und wenn ihr den schon gesehen habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Es sind aber auch noch mehr Filme natürlich angelaufen in den letzten 5 Wochen. Und wir hören mal kurz rein, würde ich sagen. Anna hat wie immer eine kleine Zusammenstellung.
Vor allem
gebastelt.
Muss ich mitschneiden, weil das waren so viele, dass ich selber gar nicht mehr weiß, was alles drin ist.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Ich brauche eine Liste aller möglichen negativen Ereignisse am ersten Tag an einer neuen Schule.
Schon erledigt. Wie schreibt man nochmal Meteorit?
Ekel. Sorgt dafür, dass Riley heute heraussticht, sich aber auch einfühlt.
Der Haken ist, es dauert 4 Jahre, bis mich eine andere Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Ich brauche also Wasser und Nahrung auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr.
Ich habe gerade 2 Typen gekillt.
Abgefahren.
Gespenst. Nein, da waren 2 Typen, die meinen Wagen aufbrechen wollten. Die hatten Knarren und Messer und waren voll die Arschlöcher. Die sind einfach auf mich los.
Scheiße, die haben dich überfallen?
Ich habe mir einen Löffel gegriffen und ihn irgendwie so voll in den Typen reingejagt.
John, weißt du, was ich mit Ratten mache?
Es geht nicht um Verrat, Jimmy. Es ist eine Allianz.
Eine Allianz zwischen mir und dem FBI?
Nein, nein, zwischen dir und mir.
Du hast die Hexen gestellt und sie ihrer gerechten Strafe zugeführt. Ich habe mein Leben lang auf die Gelegenheit gewartet, dir helfen zu können.
Jetzt hast du die Chance.
Was soll ich dir dabei bringen?
Ja, wie das geht, wie man ein richtiger Mann wird.
Und wieso sollte ich das tun?
Weißt du, auf einer Skala von Schlumpf bis Batman, da bin ich maximal bei Bastelschlumpf.
Wir müssen erreichen, dass die Manuel nach Mexiko holen. Das ist unser
Ziel. Wir haben keine rechtliche Handhabe in Mexiko. Wir haben nichts. Wir müssen jetzt was unternehmen.
Ich kann ihn nicht verhaften.
In diesem Haus wimmelt es nur so von Schatten. Und alles knarrt und ächzt. Du solltest versuchen, deine ausufernde Fantasie zu zähmen.
Sieh dich um, James. Alles, woran du geglaubt hast, ein Trümmerhaufen. Warum bist du hier?
Ich bin hier, um dich zu töten.
Und ich dachte, du wärst hier, um zu sterben.
Tja, alles eine Frage der Perspektive.
Darf man das?
Man darf nicht nur, man muss.
So, Anna, was war da jetzt alles dabei?
Es fing an, ganz überraschenderweise, mit Bond. Mhm. Dann Pixars Alles steht Kopf. Danach kam, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, der Marsianer rettet Mark Watney, also Matt Damon allein auf dem Mars, American Ultra mit oder Ultra, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ich habe mich immer American Ultra gesagt, mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart, so eine Kifferkomödie. Black Mass, das ist dieser Film, in dem Johnny Depp keine Haare mehr hat und dafür aber eine hässliche Sonnenbrille und komisch aussieht. The Last Witch Hunter, das ist der Film, in dem Vin Diesel komisch aussieht. Dann Macho Man, das ist der Film, in dem Christian Ulm komisch aussieht. Dann Sicario, da sieht Benicio del Toro komisch aus, aber der sieht immer komisch aus, weil der sieht immer sehr, sehr angsteinflößend aus. Crimson Peak, da sieht vor allem das Haus komisch aus. A Spectre, da sieht ja Christoph Waltz komisch aus. Und Er ist wieder da, da sieht Hitler komisch aus.
Welche Filme davon habt ihr gesehen? Welche fandet ihr super? Welche fandet ihr richtig mies? 0331 70 97 110. Hallo, Willi.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Bond schon gesehen?
Nee, mal sehen, weil ich den gucke. Aber den will ich unbedingt sehen. Also Bond ist halt verpflichtend, finde ich. Also da geht nichts dran vorbei.
Welche hast du denn gesehen?
Der ist gestern angelaufen, ne?
Ja, nein, der ist gestern angelaufen, aber es kann ja sein. Also ich war halt vorgestern und gestern im Kino und vorgestern, da stand halt, also Mittwoch quasi, ein Tag bevor der Film überhaupt offiziell rauskommt, konnte man sich den schon 3-mal am Abend angucken. Also
es, ja, es gab so Vorpremieren.
Genau.
Und also ich kenne einige.
Ohne Marsch der Welt.
Ja, okay. Aber ich hab heute mit einem Freund geschrieben, der war gestern gleich 2-mal drin.
Ernsthaft?
Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, aber vor allem, er meinte, beim 2. Mal ist er besser geworden, was ich erschreckend finde. Aber der ist totaler James-Bond-Fan.
Beim 2. Mal besser. Okay, nee, Birdman wurde beim 2. Mal besser, aber das ist eine Sache.
Willi, ja. Wollen wir vielleicht mal mit dem Ältesten anfangen?
Wollen wir mit dem Ältesten anfangen? Was ist der Älteste?
Das überlege ich auch. Ah, doch, das ist Maze Runner 2,
korrekt.
Ja, gut, fangen wir mit Maze Runner 2 an. Wir hatten ja schon, als der erste rauskam, drüber gesprochen, dass der erste ganz cool war und dass die Bücher eigentlich besser sind. Und irgendwie muss ich sagen, der zweite war irgendwie voll komisch.
Warum also, komisch?
Ich weiß nicht. Er war eigentlich so, ja, er war so vollgepackt, so extrem. Da war auch irgendwie nichts Neues, so wirklich. Also so irgendwie auch nichts Überraschendes. Man hat sofort, wenn irgendwas passiert ist, wusste ich, dass es passiert. Und auch, ich will jetzt nicht spoilern, aber das, was das Mädchen dann getan hat, ich weiß nicht, ob ich dann spoilern würde, wenn ich das
glaube,
genau sage.
Ich glaube, du würdest spoilern, weil das ist genau das Ende. Also der Cliffhanger zum dritten Teil.
Genau. Das, was sie getan hat, das war irgendwie auch total unüberraschend. Also das, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich habe halt gemerkt, dass das irgendwie klar war, was da passiert.
Ja, ging's dir auch so, Anna?
Ich überlege gerade, also ich muss gerade ganz doof fragen, haben wir das letzte Mal schon über den geredet, haben wir, ne?
Ja.
Nein. Habt ihr? Nee.
Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Ich glaube,
so alt ist der doch noch gar nicht.
Der ist...
Ich guck gerade nach.
Ja, sag mal, guck mal nach, genau.
Ich guck auch mal nach. Ich bin mir gerade total unsicher, weil ich bin mir nämlich auch gar nicht mehr sicher, wie ich den fand, so doof es klingt, weil er so lange her ist.
24. September ist der rausgekommen.
Dann haben wir, glaube ich, schon, wann haben wir denn den letzten gemacht? Dann haben wir schon drüber geredet. Denn ja. Ich glaube, wir hatten am 25. September Blue Moon.
Ja.
Das war der letzte Freitag.
Genau.
Ach, dann hat den, glaube ich, noch keiner gesehen gehabt, außer mir wieder.
Außer dir. Ja.
Aber ich fand den, ich finde diese ganze Maze Runner-Reihe auf jeden Fall besser als die Divergent-Reihe, weil ich den letzten Divergent-Film ganz, ganz schlimm fand.
Also darüber hatten wir ja schon gesprochen.
Genau, diese Shailene Woodley. Ich mag Dylan O'Brien, den Hauptdarsteller hier. Mir war das so ein bisschen zu viel, die war mir zu viel unterwegs. Und sind
ich fand das auch cool, aber irgendwie, ich fand, ja genau, was du sagst, sie waren zu viel unterwegs und irgendwie war da nichts Aufhängendes irgendwie so, wo man dachte, oh cool, sondern es war also, irgendwie, ja.
Der hatte so ein, zwei coole Szenen, als die, der hatte für mich so ein paar Logiklöcher, weil die sind in der Wüste und auf einmal sind sie wieder in der Stadt, nur um in der Szene danach wieder in der Wüste zu sein. Aber welche Szene ich eigentlich ganz cool fand, als sie dieses Hochhaus hochklettern, weil die verfolgt werden. Und
was
der
denn?
War der in 3D? Ich glaube, ich habe den in 3D gesehen.
Ja, man konnte ihn in 3D sehen, ja.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber als sie dieses Hochhaus hochklettern und wieder runterfallen und wieder hochklettern, da waren so ein paar Einstellungen dabei, die ich ganz cool fand. Aber ansonsten war es halt ja eine Jugendbuchverfilmung.
Willi, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay.
Ja, es war, ja, ich weiß nicht. Also ich fand den jetzt nicht so Bombe. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, oder?
Gerne.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, ich kann darüber, der ist auch schon so lange her und irgendwie Filme, die ich nicht ganz so cool fand, die sind dann irgendwie weg.
Naja, ist ja auch verständlich, sonst ist ja der Kopf auch irgendwann viel zu voll.
Ja, und das ist halt immer das Problem von diesen Sandwich-Filmen, dass sie halt irgendwie, sie hängen halt in der Luft, müssen irgendwie das große Finale einläuten und können halt noch nicht zu viel erzählen.
Ja, das ist halt das Problem.
Es gibt ja noch ein drittes Buch tatsächlich, wahrscheinlich splitten sie es ja wieder auf.
Nee, ich
wollte gerade sagen, das ist doch wieder so ein, machen sie es nicht?
Ich gucke nach.
Und ich muss tatsächlich sagen, also das letzte Buch war das schwächste Buch, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der letzte Teil.
Vielleicht machen sie da mehr draus.
Ja,
nee, es gibt tatsächlich nur einen Film. Maze Runner Death Cure.
Das wäre ja mal.
Startet am
10.
Februar 2017. Also müssen wir auch noch 1,5 Jahre warten.
Ah ja, bis dahin haben wir die anderen ja schon wieder alle vergessen.
Vielleicht habe ich bis dahin auch mal das Buch gelesen.
Okay, Willi. Maze Runner haken wir dann an dieser Stelle ab. American Ultra.
Sagen, wir gehen mal. Okay, na
los.
Gut. Ich wollte eigentlich so den nächsten Actionfilm am Schluss nehmen, weil ich fand das gar nicht so eine Kifferkomödie, sondern ich fand eher so eine, ja, ich weiß nicht, der Film, ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Also ich fand irgendwie, der ging gut los, aber nach einer halben Stunde war die Luft raus und das war so eine Mischung aus Mr. und Mrs. Smith, der Bourne, also Jason Bourne.
Ja, genau.
Und dann noch von der Gewalt her und der Überzeichnung ein bisschen Quentin Tarantino, aber auch nur für Arme und dann irgendwie, also der Ananas-Express wegen dem Kiffen.
Ja,
das war mir zu viel.
Sagen, ich fand aber, also wenn ich ganz geil fand, waren Jesse Eisenberg und
Kristen
Stewart. Die haben das richtig gut gemacht.
Vielleicht also, sollten wir einmal kurz erklären, worum es in dem Film geht.
Ja, gut. Es geht um zwei Menschen, es geht um eine Person, die ist, der gerade so normal lebt eigentlich und dann auf einmal von einer Frau angesprochen wird und ja, also am besten Anna, du erzählst es, weil ich Angst habe zu spoilern.
Okay, um es kurz zu machen, Jesse Eisenberg lebt mit seiner Freundin in einem kleinen Dorf oder in so einer amerikanischen Kleinstadt und ist eigentlich ein Schläfer von der CIA, weiß es aber nicht. Also der wurde quasi so ein bisschen geblitzdingst und der hat aber Fähigkeiten, also gerade so Kampfkünste etc., von denen weiß er nichts, aber durch so einen Triggermoment, weil er eine Situation erlebt, die bei ihm das alles wieder freisetzt, merkt er, was er eigentlich kann und wird aber gleichzeitig auch verfolgt und soll eigentlich eliminiert und ausgeschlossen ausgeschaltet werden, weil er dieses zur Ruhe gelegte Agentenprogramm gefährdet mit seiner Existenz. Und deswegen gibt's auf einmal so eine Invasion in diesem kleinen Dorf, damit er ausgelöscht wird. Und seine Freundin, die von Kristen Stewart gespielt wird, ist passenderweise eigentlich auch, da kommt halt dieses Mr. und Mrs. Smith her, auch eine ehemalige Agentin. Und die beiden haben aber eigentlich Kiffen als Hobby, was sich irgendwie so ein bisschen widerspricht mit der eigentlichen Aufgabe. Und dann nimmt er halt jedes Klischee mit, so ein bisschen.
Ich habe letztens eine Kritik gelesen und dachte, ja, also eine amerikanische Kritik, deshalb nicht wundern. Und zwar, gib dein Hirn beim Popcorn-Butterspender ab und genieße den Film. Ich fand dieses Zitat so passend. Ich fand das so geil, weil es einfach stimmt. Der Film ist eigentlich so trashig, dass er trotzdem wieder gut ist. Er ist einfach klasse.
Dass sich Kristen Stewart auf sowas einlässt, finde ich ein bisschen überraschend.
Ja, die hat auch schon Adventureland mit Jesse Eisenberg gedreht und die machen auch gerade, also die sind gerade schon wieder irgendwas am Drehen.
Aber also ich weiß nicht, wie es dir ging, Anna, aber ich fand den Film halt als Trash-Film richtig genial.
Vielleicht war ich zu nüchtern für Trash. Ich weiß nicht, aber ich habe den irgendwie...
Also, ich hatte das war ich nicht, als ich den geguckt habe.
Nee, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Und besser. Ja. Also es war halt irgendwie so, langweilig.
Ja, ich habe den halt sehr spät gesehen, in einer Spätvorstellung, um 23 Uhr. Und war da halt mit ein paar Kumpels einfach. Und ich fand das einfach witzig. Also ich fand den irgendwie klasse. Einfach weil es schon so ein bisschen was hatte.
Wahrscheinlich aber kommt es tatsächlich auch, wie du schon gerade gesagt hast oder angedeutet hast, Willi, auf die Stimmung an, kann ich mir vorstellen.
Ja, doch.
Wenn man sowieso nicht so wirklich was erwartet und so denkt, ach, ich mache mir jetzt mal einen schönen Abend mit meinen Kumpels und dann guckt man sich so einen Film an. Ich glaube, das fetzt. Aber wenn man jetzt irgendwie so, ich gucke mir jetzt mal diesen Film an, so mit dieser Erwartungshaltung ins Kino geht.
Man darf nicht so viel erwarten von diesem Film.
Ja, klingt so.
Aber es ist halt genauso wie Machete. Das ist ein Film, bei dem man nichts erwarten darf.
Ja, aber da fand ich, Machete hatte da wesentlich mehr Kultcharakter als der. Aber bei mir war, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich vorher halt irgendwie schon, irgendwie hatte dieser Film schon so einen Hype, das ist irgendwie die neue Kult-Kiffer-Action-Komödie. Und dann da saß ich da drin und dachte mir nur so, irgendwie scheine ich einen anderen Film gesehen zu haben, als die Leute, die den Pressetext geschrieben haben.
Ja, aber für eine Kiffer-Komödie haben die da ein bisschen zu wenig gekifft, bin ich der Meinung. Also ich meine schon, sie haben ab und zu mal gekifft, aber so viel gekifft haben sie gar nicht.
Na, die waren schon dauerstoned, oder?
Ja gut, aber man hat nicht so oft bemerkt, dass sie gekifft haben.
Sobald ich ein Bild von Jesse Eisenberg sehe, denke ich, oh, der ist aber zu.
Ja, nein, aber man hat nicht gesehen, dass sie gekifft haben.
Ja, also, du siehst ja auch nicht die ganze Zeit, dass Leute trinken im Film und sind trotzdem betrunken. Ja, aber James Bond übrigens geht Inspector kein einziges Mal aufs Klo. Ist einer Kollegin aufgefallen. Und der isst aber und trinkt auch nichts. Aber
generell.
Nicht mal Martini?
Ein Bier trinkt er.
Aber man sieht doch generell in Filmen, wie oft gehen denn da Menschen auf
Ja, das
Klo.
Stimmt. Das ist so, aber das ist, ich fand es, als uns das auffiel, war das doch sehr amüsant.
Ja. Wenigstens, um jemanden zu verprügeln. Das kann man schon mal machen.
Stimmt, es gibt zum Beispiel in Codename Ankel, die prügeln sich auf dem Klo.
Richtig.
Und in Crimson Peak gibt es auch eine Kloszene.
Gehen wir zum besten Film drei, die ich gesehen habe.
Na?
Ich hoffe, du stimmst mir zu, Anna.
Definitiv.
Alles steht Kopf. Ein klasse Film. Also für alle Menschen, nicht nur für Kinder, sondern ein wunderbarer Film. Mein persönlicher Favorite ist Wut. Ich finde den toll. Und ich weiß nicht, also das ist ein Film, den man als Familie wunderbar zusammen gucken kann, weil er einfach wirklich Spaß macht, finde ich. Also vor allem so dieses, dann, wenn sie anfangen, die ganzen Erinnerungen zu suchen und wieder in die Zentrale zu kommen, ich finde das eigentlich irgendwie total schön. Und es erzählt auch ein bisschen was vom Leben halt.
Ich fand ihn auch nicht unglaublich traurig.
Er war traurig.
Ich habe geweint.
Ja, so ein typischer Pixar halt. Man weint halt zwischendurch.
Nee, es war kein typischer Pixar. Hast du den denn überhaupt gesehen, Celine?
Wow, Willi. Du kannst jetzt erstmal runterkommen. Ja, ich habe ihn gesehen und ich habe auch oben gesehen und bei oben habe ich auch geweint. Deswegen sage ich typischer Pixar. Ich weine immer bei Disney- und Pixar-Filmen.
Ich habe bei Toy Story 3 geweint.
Nein, Celine, alles gut. Das sollte nicht böse sein. Tut mir leid.
Ich habe ihn gesehen und zwar schon vor dem Urlaub. So.
Ja, Celine, ich entschuldige mich.
Wow. Sein. Ja, so, warum ist es jetzt kein typischer Pixar, Willi?
Ja, ich finde es halt blöd, so einen Film, der eigentlich total klasse ist, den zu abstigmatisieren, indem man sagt, es ist halt ein typischer Pixar-Film.
Aber Pixar-Filme, also es gibt keinen schlechten Pixar-Film, bis auf Planes, weil es eigentlich...
fand ich jetzt nicht so gut, aber...
Du fandest Oben nicht gut? Oben
Nein.
ist einer der schönsten Filme der letzten 100 Jahre Filmgeschichte.
Ja, das ist auch mein Ding, dass ich den nicht gut fand. Aber...
Denn es ist endlich, also es ist, ich finde, das ist ein perfekter Pixar-Film. Die haben wieder, die haben jahrelang recherchiert im menschlichen Hirn, also ist nicht seziert, aber irgendwie mit Neurowissenschaftlern und Psychologen gesprochen, dieses Konzept, dass es diese Gefühle gibt. Und ich finde allein diesen Aufbau, also diese Vorstellung, dass wir in unserem Gewissen eine Art Cockpit, eine Kommandozentrale wie in einem Raumschiff haben und da die verschiedenen Gefühle darüber streiten, was sie denn jetzt machen oder nicht, und dadurch, dass halt auch manchmal Gefühlschaos entsteht, und das ist dann auch, das ist halt dieses typische Pixar-Ding, das ist wieder dieses Familien, dieses von 0 bis 99, das ist natürlich anhand eines kleinen Mädchens erzählt wird, die aber auch nicht klein und naiv ist, sie ist 11 und weiß genau, was sie will, die dann in eine andere Stadt zieht und da ja eigentlich fast schon, sie wird eigentlich depressiv in dem Moment. Und das Ganze aber über die Gefühle und die Erinnerungen zu erzählen, das finde ich eine großartige Idee. Und da hat Pixar wieder...
Den Film finde ich ja gut. Ich dachte, ich mag den Film. Also der ist wirklich gut.
Und er ist auch top animiert. Also das ist ein ganz großer Wurf von Pixar.
Ja.
Dieser Film.
Ja. Ja, vor allem halt auch, weil die... Also ich finde halt, was ich halt auch cool finde, ist, dass man dann irgendwann die ganzen... also Mutter und Vater zeigt und dann auch bei denen zeigt, wie das da drin aussieht. Ich finde das schon witzig.
Für mich einer der Filme des Jahres. Also nicht nur im Animationsbereich, sondern generell.
Ja. Der hat auf jeden Fall für die Jahresabschlusssendung hat der auf jeden Fall Potenzial.
Na, dann gucken wir mal, was bei rumkommt beim Jahresend-Blue Moon. Was?
Wollen wir mal gucken. Ist ja
Wollen
nicht mehr
wir mal
so weit.
Nee, ist nicht mehr so lange. Lange. Mein Gott.
Ein Blue Moon noch und dann kommt der Jahresabschluss Blue Moon.
Ja.
Ja,
wir sind uns noch nicht so ganz sicher mit den Daten, aber wir regeln das auf jeden Fall.
Da
noch.
Kommt ja noch so ein Film, über den man ja auch noch mal reden muss am 17. Dezember.
Mm-hmm. Möge die Macht mit dir sein.
Sowas
und so.
Wie Tribute von Panem, meinst du?
Ja, den können wir ja am nächsten Blue Moon, also das passt perfekt für den Blue Moon. Der ist, glaube ich, am 27. November, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Aber es kommt ja am 17. Dezember dieser Film, der das Internet hat zusammenbrechen lassen, dieses Star Wars.
Was ist denn eigentlich dieses Star Wars? Ich habe davon noch nie was gehört.
Ich habe mal auf Wikipedia kurz überflogen. Klang ganz gut.
Okay. Das ist ja auch schon der siebte Teil, ne? Also.
Ja, echt immer diese Fortsetzungen. Mann, diese Sequels und furchtbar.
Willi, dann vielen Dank für deinen Anruf.
Jo, kein Problem. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung und viel Spaß, ne?
Ja, bis dann.
Dir auch einen schönen Abend. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Alle anderen, die jetzt in der Leitung sind, bitte nicht auflegen. Wir hören jetzt nochmal ein kurzes Stückchen, und zwar aus dem neuen Bond-Film. Der neue Bond-Song. Anna kotzt jetzt schon.
Kann ich kurz rausgehen?
Ja, kannst du. Kannst dir mal ein Wasser holen. Und das ist, der kommt nämlich von Sam Smith. Writings on the Wall. Der neue Bond-Song. Und danach reden wir mit all den Menschen, die noch in der Leitung sind.
Fritz.
Blue Moon. Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Oder sollten wir sagen Wollner Anna?
Bitte. Ich bin heute auch geschüttelt und nicht gerührt.
Und mein Name ist Celine Güngör. Ihr seid im Film Blue Moon gelandet. Natürlich ist gestern der neue James Bond angelaufen. Vielleicht habt ihr ihn gesehen gestern oder heute schon noch. Oder vorgestern in irgendeiner von diesen diversen Vorpremieren.
Oder ihr wart in England und habt ihn da gesehen, denn da läuft er schon seit einer Woche und hat sämtliche Kinorekorde überhaupt gebrochen. Bester Start aller Zeiten, bester James Bond Start aller Zeiten, bester Bond aller Zeiten, bester aller Zeiten.
Und Anna fand ihn so oll. Wenn ihr ihn auch oll fandet oder wenn ihr überhaupt nicht Annas Meinung seid, dann ruft doch einfach hier an 0331 70 97 110. Jeder, der hier anruft und durchkommt, bekommt auch was geschenkt. Und da gibt's sicherlich auch was von Bond. Ne? Du hattest es vorhin gesagt, ich habe schon wieder vergessen.
Nee, von Bond?
Von Bond gar nichts?
Gar nichts. Also ich muss noch mal... Ich kann, ja, ich bin selber irritiert darüber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich was angeboten bekommen habe, ob ich es verpennt habe. Ich kann aber auch nochmal nachfragen, aber ich fürchte, nein.
Dafür aber viele schöne andere Dinge. Hast du Kinotickets diesmal?
Ich habe Kinotickets, ganz viele. Zum Beispiel noch zu diesem Desaster Pan, also auch ein Film, der total gefloppt ist. Black Mass, das ist dieser Johnny Depp Film. Ich bekomme noch Karten zu Irrational Man, das ist der neue Woody Allen mit Emma Stone und Joaquin Phoenix, wie er sich nennt, wie er heißt. Der kommt nächste Woche. Und ich muss mal gucken, ich finde, im Notfall male ich noch irgendwelche Freikarten.
0331 70 97 110. Wir hatten uns mit Willi ja gerade eben schon über den letzten Pixar unterhalten. Neu kann man ja eigentlich nicht mehr wirklich sagen. Denn seit wann ist er in Amerika im Kino? Seit April?
In Amerika,
oder so?
Glaub, er hatte Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, kam dann Ende Mai in Amerika ins Kino. Und normalerweise hat Pixar ja immer nur einen Film pro Jahr. Aber tatsächlich kommt in zwei Wochen schon der zweite Pixar-Film in diesem Jahr ins Kino. Der heißt Arlo und Spot, beziehungsweise Der gute Dinosaurier. Der hätte eigentlich letztes Jahr kommen sollen, aber da haben sie mal wieder den Regisseur gefeuert, pipapo, deswegen kommt der jetzt erst nächstes in drei Wochen am 26. November, aber bis dann einfach noch alles steht, Kopf gucken.
Richtig, so wie Volker, der hat es nämlich auch gemacht. Hallo.
Genau, hallo ihr beiden.
Hi. Alles steht Kopf, gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter.
Super, grandioser Film. Richtig tolle Umsetzung.
Hast
Nur
du
ein kleiner Abstrich, der Vorfilm war irgendwie etwas irritierend.
Mit den Vulkanen?
Ja, das war vielleicht der Kompromiss, dass ein Pixar-Film eigentlich nicht gesungen wird und Disney aber dann doch singen möchte. Oder irgendwie so richtig viel konnte man damit nicht anfangen.
Ich kam zu spät, ich habe den nicht gesehen.
Ich habe ja auch erst gedacht so, warum singen die denn da jetzt? Das ist ja ganz furchtbar. Aber dann fand ich halt die Geschichte so schön, dass ich dachte, naja, komm, okay, drück ich mal beide Augen zu.
Die Animation war unfassbar schlecht.
Ja, das stimmt auch, aber die Geschichte war sehr
aber
schön.
Aber diese Kurzfilme, also diese Pixar-Kurzfilme vor den eigentlichen Pixar-Langfilmen, das ist ja immer noch so eine eigene Talentschmiede. Die kriegen ja auch immer so Kurzfilm-Oscars und sowas. Und ich fand zum Beispiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, bei welchem das war, aber dieser Paper Planes, wo der junge Mann dieses Papierflugzeug bastelt und versucht, eine Frau damit zu beeindrucken, den fand ich wunderbar. Oder auch der letzte mit den Regenschirmen. Mhm. Also diese Kurzfilme, die sind eigentlich immer schon sehr, sehr geil.
Ja, aber dieser mit den Vulkanen, also gebe ich Volker schon recht, der war
ihn
jetzt
mal auf YouTube.
Ja, der war jetzt eher einer von den
Der war wirklich
schlechter.
Der war nicht von Disney.
Nee, das ist eigentlich, also ja, Pixar gehört ja mittlerweile zu Disney. Das
ja,
ist ja
aber
eins.
So von den Detail quasi so irgendwie. Okay.
Weil der
Kontrast war dann schon sehr deutlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Mich hätte auch nicht gewundert, wenn da jetzt irgend so eine kleine Fee oder sowas noch auf dem Vulkan gewesen wäre.
Ja.
Na gut, okay, Volker. Alles steht Kopf. Ja. Wie oft musstest du weinen? Musstest du weinen?
Lachen. Vorher. Also weil ich einige Szenen schon so einen krassen Situations Humor hatten. Das, also eher vor Freude.
Ja. Lachen vor Freude.
Ja, na klar. Also gerade halt, wenn der Wutwürfel mal wieder irgendwie ausgetickt ist und dann doch sich wieder beruhigen konnte, weil auf einmal ein Löffel ankam als Flugzeug. So.
Ja, dieses
das war schon ziemlich gut gemacht.
ADHS, ein Eichhörnchen. Oh, ein Flugzeug, ein Löffel, ja.
Dass er in dem Moment auf einmal sofort wieder ruhig ist und denkt man sich, okay, das ist tatsächlich so.
Aber da war sie ja auch noch sehr klein. Also das ist ja die Szene, in der sie von ihren Eltern gefüttert wird und den Brokkoli nicht essen will. Aber ich glaube, das ist einfach so, weil Kinder sich immer so gerne ablenken lassen.
Ja,
dann
genau.
Von Dingen. Ich habe mein Herz ja so ein bisschen an Kummer verloren.
Ja, definitiv. Also das Zusammenspiel von Freude und Kummer war grandios. Also das, und Kummer hat ja auch die bedeutendste Wandlung da vorgenommen in dem Film. Also auf jeden Fall eine stärkere als Freude.
Ja, Freude war einfach immer nur so ein bisschen aufgedreht.
Ja, sie hat irgendwie halt versucht, alles zu koordinieren.
Aber ich hab ja zweimal geweint in dem Film, also nicht nur, also einfach vor Rührung, weil ich das so traurig fand, als Riley das erste Mal dann in ihrem neuen leeren Zimmer sitzt und ihr alles fehlt und dann als der unsichtbare Freund auf den Friedhof der Erinnerungen geschickt wurde.
Oh ja.
Wo wo ich auch so dachte, das könnt ihr doch nicht machen.
Ja, das war wirklich, das war sehr traurig.
Konnte man, bevor das passiert, schon zumindest ahnen.
Ja, natürlich, aber trotzdem hat mein kleines Herz da kurz geblutet. Hattest du einen unsichtbaren Freund als Kind?
Nee, ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern. Also das hatten sie schon ganz gut mit eingebaut, dass dann auf einmal halt da noch so ein paar andere Gestalten auftauchen in der Außenwelt, quasi so von der Zentrale abgekapselt. Das war, ja, doch, passt irgendwie so, dass man dann noch sowas mit einbaut.
Meine Lieblingsszene war ja tatsächlich ganz am Schluss.
Der rote Knopf?
Nee, mit den Katzen. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
Wir müssen mir kurz auf die Sprünge helfen.
Ja, absolut, absolut. Das hat sehr lange gedauert, bis da eine Reaktion kam. Und, wer war das? Gelb hat irgendwie dann reagiert, ne?
Ja.
Alle anderen sind rumgelaufen und Gelb hat dann gecheckt, dass er jetzt eine Emotion zeigen muss.
Nee, sie sind tatsächlich, also sie haben halt gar nichts gemacht. Also die Katzen im Kopf einer Katze. Also die Gefühle im Kopf einer Katze. Und sie machen halt gar nichts und sitzen halt da und putzen sich und lecken sich und spielen halt ein bisschen. Und auf einmal kriegt halt eine Katze, wie das mit Katzen so ist, ihre 5 Minuten und rennt über das Pult, quasi über das Steuerpult.
Ja.
Und dann rastet halt die Katze aus, also im echten, die echte Katze quasi springt halt hoch und macht einen Buckel und sträubt sich das Fell sozusagen. So sind halt Katzen wirklich. Und da dachte ich halt so, das passiert bei Katzen im Kopf, wenn die ihre 5 Minuten haben.
Das passiert auch bei uns Menschen im Kopf, wenn wir unsere 5 Minuten haben. Da bin ich ja auch der festen Überzeugung, dass wir alle Wut, Kummer, Ekel, Freude und Angst im Hirn sitzen haben. Und der Regisseur ist ja auch auf die Idee gekommen, weil er seine 7-jährige Tochter beim Spielen beobachtet hat und sich da überlegt hat, was mag wohl in deren Kopf vorgehen. Und so ist er auf die Idee zu Alles steht Kopf gekommen.
Ja, genau, bei dem Spaziergang. Also
und die Tochter ist jetzt 12, also hat 5 Jahre gedauert. Die wird sich auch bedanken. Vielen Dank, Papa.
Ja, sie wurde ja zumindest namensmäßig schon mal mit eingebaut.
Ja. Ne? Ja. Ja, Pixar macht das ja immer. Also es gibt ja diese sogenannten Pixar Easter Eggs oder Ostereier, dass sie immer Anspielungen auf ganz viele Elemente aus ihrem eigenen Leben und auch so Pixar-Bezüge untereinander haben. Also es gibt irgendwie ihr Sachen, die tauchen in jedem Pixar-Film auf. Zum Beispiel dieser Pizza Planet Truck, die Nummer A113, das ist mal ein Nummernschild. Oder bei Monster Uni ist es das Klassenzimmer. Oder es ist bei einem der Toy Story-Filme ist es eine Flugnummer, die am Flughafen ausgerufen wird. Und das ist dann auch die Lasset Airline, also von John Lasseter, dem Chef von Pixar. Und A113 ist das Klassenzimmer von CalArts. Also der Uni in Kalifornien, wo fast alle Pixar-Mitarbeiter studiert haben. Und das sind immer so liebevolle Reminiszenzen an die eigene Vergangenheit. Und es taucht immer schon, also jetzt in Alles steht Kopf tauchten Dinosaurier auf. Das ist ein Hinweis auf den nächsten Film mit den Dinosauriern. Und es tauchen auch andere Figuren immer mal wieder auf. Also irgendwo liegen Figuren aus der Monster AG in der Ecke im Spielzimmer oder Nemo liegt irgendwo rum und sowas. Also diese Ostereier zu suchen und dann auch zu finden, das macht immer unglaublich viel Spaß bei den Pixar-Filmen, weil das voller Anspielungen aufs eigene Universum steckt.
Ja. Als wo ihr noch ein Highlight gefragt habt, also die Traumfabrik, die war auch schon ziemlich gut gemacht. Also so die Vorstellung halt, wie jetzt dann da eine Emotion einfach mal so vorm Fernseher hockt und guckt, was so passiert. Dann stimmt das Programm nicht und dann denkt sich, wie kann sie das denn so ändern? Und immer dasselbe. So, schon so, ja, dass man irgendwie nachvollziehen konnte, ja, es ist keine kreativen Träume, teilweise. So.
Wäre schön, wenn es wirklich so wäre, ne?
Ja, wenn da auf einmal ein Einhorn irgendwie Action macht, ja, das hätte was.
Vielleicht ist es doch auch so.
Ich meinte halt, dass man halt irgendwelche, irgendwelche Viecher im Kopf hat, Gefühle im Kopf.
Ich habe viele Viecher im Kopf.
Das sollte man jetzt nicht so genau wissen. Volker, hast du noch einen anderen Film gesehen?
Nee, leider bis jetzt noch nicht. Aber James Bond steht definitiv oben auf der Liste. Das ist wahrscheinlich jetzt am Wochenende dann soweit.
Ich glaube, James Bond ist auch so ein Film, über den können wir im nächsten Blue Moon auch nochmal reden, weil der auf ist ja schon in 3 Wochen. Und ich glaube, bei James Bond gibt es großen Redebedarf.
Der ist ja lang genug, ne? Also
stimmt, 148 Minuten.
Och nee.
Doch, selbstverständlich. Doch. Ach, wenn schon leiden, dann richtig.
Och Mann, ey, mal diese super langen Filme, ey.
Wobei ich glaube, Tribute ist auch, also Mockingjay ist auch 143.
Och Mann.
Der ist ja schon zweigeteilt. Trotzdem so lange.
Ja, furchtbar.
Ja.
Naja, in dem Teil jetzt davor, da passiert ja auch nicht viel zu sagen. Also. Ach Mann. Gut, Volker, dann hören wir uns. Warte, wir haben es vorhin schon mal gesagt, am 27.11. wieder. Das ist schon in 3 Wochen.
Okay, ja,
da ist der nächste
Film gesehen.
Ja,
sehr gut.
Ich auch.
Ich, vielleicht, nee, ich nicht nochmal.
Volker, danke dir sehr für deinen Anruf.
Okay, gerne, euch noch einen schönen Abend.
Ja,
tschüss.
Auch so. Ciao.
Tschüss.
Oh, total süß. Wir haben hier gerade von, ich glaube, Shailin, die jetzt auch in der Leitung ist, korrekt?
Ja.
Du hast uns gerade über die Studio-Message ein Bild geschickt.
Ja.
Oh, das sehe ich nicht. Ich muss mal kurz rumkommen.
Ein voll cool selbstgemaltes Bild von Kummer.
Ja.
Das wird dir gefallen, Anna. Gucke mal. Ist das nicht hübsch?
Oh.
Shailin, kannst du es vielleicht auch nochmal auf dem Fritz-Facebook-Profil posten?
Kann ich machen, ja.
Dann können das nämlich auch noch alle anderen sehen, die gerade zuhören und sich jetzt ärgern, dass sie es nicht sehen.
Ich bin nämlich zu blöd, um die Studio-App zu öffnen.
Oh, ganz toll. Vielen Dank, Shailin.
Kein Problem.
Tschüssi.
Das heißt aber, du hast Alles steht Kopf auch gesehen.
Nee, leider nicht. Ich habe nur den Trailer gesehen und fand den Trailer total süß und habe die danach gezeichnet bzw. gemalt. Aber ich habe den Film selber noch nicht gesehen, bin noch nicht dazu gekommen, leider.
Dann wird es höchste Zeit.
Ja, ja.
Da reinzugehen. Aber machst du das öfter? So Sachen zeichnen aus Filmen?
Ja, ja.
Oh.
Ich kann ja noch nicht mal ein Strichmännchen gerade zeichnen. Für mich wäre das nichts.
Ja, für mich auch nicht. Shailin, du hast angerufen und es steht hier, er ist wieder da, hast du gesehen.
Ja, und Crimson Peak, genau.
Und Crimson Peak?
Ja.
Ah, cool. Womit willst du denn anfangen?
Entscheidet ihr.
Dann nehmen wir Crimson Peak.
Okay. Also, zu dem Film wurde ich eingeladen und ich habe den Trailer vorher gesehen und dachte so, gruselig, aber gute Besetzung, schaust du dir mal an. Und ich fand den wirklich echt gut. Also ich habe mich teilweise echt gegruselt, weil manche Sachen waren, also gerade so in der Nacht, wo sie ja schon mit den Typen verheiratet war, ist ja teilweise durch diese Gebäude durchgegangen. Und wenn dann so diese Geister da rumschwirrten und auch ihre Mutter, als sie noch klein war, hat sie ja Geister gesehen, also beziehungsweise auch schon als groß war und als klein war in ihrem alten Haus, hat die Mutter sie nach dem Tod irgendwie noch heimgesucht oder so. Und die Stelle fand ich so mega gruselig. Ich glaube, ich war die Einzige im ganzen Kino, die sich irgendwie so ein bisschen Mutter versteckt hat. Alle so... Und der Freund von mir, der damit war, der hat die ganze Zeit sich krumm und dämlich gelacht und immer so.
Ich glaube, ich war auch eher so die Fraktion hahaha. Ich fand das nicht gruselig. Aber das war alles Gruselige, war schon im Trailer drin. Und das Einzige, was ich an Crimson Peak wirklich toll fand, war die Ausstattung, also dieses Haus, was die wirklich nachgebaut haben. Und es ist halt, es läuft unter Gruselfilm, aber ich fand die Geschichte total vorhersehbar. Also mir war relativ schnell klar, worauf es hinausläuft. Und man hätte einen wunderschönen Ausstattungs- und Kostümfilm daraus machen, Kurzfilm daraus machen können. Hätte das in 8 Minuten erzählt und du wärst danach mit deinem Date Kaffee trinken gegangen oder so.
Wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Sie heiratet einen Typen, zieht in ein Haus und da spukt's.
Genau, und ihre Schwägerin, also seine Schwester, also er wird gespielt von Tom Hiddleston, die Schwester wird von Jessica Chastain gespielt, die junge Frau, die heiratet, von Mia Wasikowska, die hat aber eigentlich auch noch einen Verehrer zu Hause und das ist Charlie Hunnam, der aus Sons of Anarchy, der eigentlich mal Christian Grey spielen sollte. Und die gehen dann nach England in dieses Haus und es ist wirklich, das ist in the middle of nowhere, total verfallen und runtergekommen, steht auf Ton. Also die bauen da, also das ist auch, der hat auch so eine Tonfördermaschine, das heißt, die Erde ist rot und das Haus, du kommst da rein in eine riesengroße Empfangshalle, das hat gefühlt 5 Stockwerke und das Dach fehlt. Was ist eigentlich eine Ruine? Mhm. Und Jessica Chastain hat halt irgendwie diesen Schlüsselbund, den sie nicht hergeben will und du weißt sofort, dieses Haus trägt ein düsteres Familiengeheimnis und dann gehen die da durch diese knarzenden Gänge und es spielt halt auch irgendwann 1800 irgendwas, das heißt, es gibt keine Elektrizität, die gehen die ganze Zeit mit Kerzenleuchtern da lang und es gibt irgendwie 2 oder 3 bewohnbare Räume, in denen sich dann irgendwie, in denen sie sich sich aufhalten müssen und sie ist dann so ein bisschen unter der Knechtschaft von Jessica Chastain und ist ja eigentlich frisch verliebt, aber wird immer unterbrochen und darf nicht mit ihrem Mann alleine sein etc. Und nachts hat sie dann halt diese Albträume und da kommen dann so, ja, was ist, wie kann man das beschreiben, so hexenhafte, düstere, dunkle Gestalten, ja, die dann aber auch wirklich so unter der Tür durchgehen oder sowas und das, du siehst dann, ja, mal so eine knöchrige Hand oder so, also guck dir den Trailer an, da ist das alles schon drin. Mhm. Also vom Gruselfaktor fand ich das halt, sah halt schön aus.
Ich fand es am Ende irgendwie total sinnlos, als der Typ dann sterben musste. Ich meine, so, hey, wo ist der Sinn jetzt dabei? ja, aber ich fand es eigentlich an sich, also insgesamt fand ich den Film ganz gut. Also, ja. Ich habe übrigens auch noch, was mir gerade einfällt, Visit gesehen, also The Visit.
The Visit, den M. Night Shyamalan-Film mit den Großeltern.
Oh Gott, ich habe danach so Schiss gehabt, wenn ich meine Oma nochmal treffe. Oh
Gott. Oma, es tut mir leid, ich kann dich nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob du gut oder böse bist.
Wirklich, das war... Also ich habe den Trailer von The Visit gesehen. Und habe eigentlich nur gelacht, dachte so, hey, was ist das für ein lustiger Film von wegen Horror. Als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, Tür ist mir abgesperrt und Oma, sorry. Ich war so gruselig. Also der Film ist echt zu empfehlen, auch wenn er so gruselig ist, aber er ist echt gut.
Da haben wir ja letztes Mal im Blue Moon, hatten wir ja da durchaus auch andere Stimmen gehört, ne? Von wegen, dass der total lahm war.
Also ich habe ihn mittlerweile auch gesehen und fand ihn auch so,
naja.
Ja, naja. Ich habe mich auch schon mehr gegruselt, aber
ist an sich so.
Ich kann es schon verstehen, wenn man sich da gruselt. Also auch mit dieser Videokamera-Ästhetik etc.
Ja. Und sowas kann ich nicht.
Vor allem, als die da dieses Schattenspiel unter dem Haus spielen, ne? Das ist auch so eine Situation, wo die Oma dann auf einmal auftaucht und diese Kinder unter diesem Haus jagt und danach dann rauskommt, ach ja, das war lustig, ich gehe jetzt kochen. Oder ich gehe jetzt kochen. Ich dachte so,
Was ich viel gruseliger fand, war das erste Mal diese Hänsel und Gretel, dieses Hänsel und Gretel-Motiv, wo die Oma zur Enkelin sagt, komm, krabbel mal in meinen Backofen und mach mal sauber. Nein, du musst richtig rein und ich mache jetzt die Tür zu.
Ja.
Cool. Dann dachte ich, also zum Glück ist mein Ofen nicht so groß.
Gar nicht mal so schlimm.
Ja. Ja, Shailene, ich merke schon, du gehst gerne in Gruselfilme und hast dann richtig Schiss danach. Okay, war denn erst wieder da auch ein Gruselfilm?
Nee, das nicht. Beziehungsweise am Ende wurde es auch, also jetzt nicht gruselig, aber so, da kam man schon ins Grübeln und ins Nachdenken. Also ich fand den, ich habe davon eine Leseprobe mal gelesen und fand das ganz witzig und dachte mir so, okay, gehst halt mal in den Film. Und ich fand den echt gut. Also ich fand den sehr, sehr lustig. Also gerade am Anfang, wo sie dann Hitler irgendwie das Internet zeigen und gerade wo auch der Typ mit ihm durch Deutschland fährt und ich weiß nicht, das war glaube ich eine Stelle, wo sie irgendwie bei so einem Züchter waren, bei so einem Hundezüchter und er dann irgendwie zu dem Hund sagt, ja, du bist ein Süßer und du bist ein Braver und Gucci Gucci und dann fängt er und dann beißt der Hund ihm quasi in die Hand und er schleudert den Hund die ganze Zeit rum und holt auf einmal eine Pistole raus und erschießt ihn. Das war irgendwie, keine Ahnung, also die Hälfte des Kinos hat gelacht, die andere Hälfte nicht, aber also ich gehörte zu den Leuten, die gelacht haben. Und am Ende wurde ja der Typ, der ihn eigentlich quasi berühmt gemacht hat oder gut, also nach oben gebracht hat, der wurde dann am Ende irgendwie noch eingesperrt, also in die Psychiatrie. Und es war echt, das war echt ein bisschen gruselig so. Also muss man ein bisschen grübeln.
Ich fand ihn total erschreckend, weil ich ihn erschreckend realistisch fand, also noch nicht mal nur die Dokumentarszenen, die es ja im Buch, glaube ich, nicht gibt. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Und mir ist, ich glaube, nach 5 Minuten das Lachen im Halse stecken geblieben. Und am Ende habe ich halt echt da gesessen und musste mehrmals schlucken.
Ja.
Celine, wie ging es dir?
Ja, ganz genauso. Also ich habe das Buch gelesen. Und war da schon so, also da hat es mich tatsächlich eher erschreckt, dass man irgendwann Sympathien tatsächlich hatte für Hitler und so gedacht hat, oh ja, ist ja eigentlich ein ganz witziger Typ, so. Das kam im Film jetzt bei mir zumindest gar nicht so sehr. Da hat mich tatsächlich eher erschreckt, wie du schon gesagt hast, wie realistisch es ist. Sowohl die dokumentarischen Szenen als auch die gespielten Szenen. Mein Problem war halt noch, dass hinter mir im Kino ganz offensichtlich Leute saßen, die, ich sage mal, so mit Pegida und der AfD sympathisieren, denke ich mal. Die haben den Film natürlich in ganz anderen Hals gekriegt und haben dementsprechend bei anderen Szenen gelacht als ich. Und das fand ich extrem krass, dass ich halt auf der Leinwand quasi die Realität ja im Prinzip vor Augen hatte und hinter mir im Kino live und in echt und wirklich neben mir auch die Realität im Prinzip. Und da bin ich halt aus dem Kino rausgegangen und dachte, ich muss mich jetzt erstmal übergeben.
Ja, ich hatte das, ich habe den auch ganz normal im Kino gesehen. Also mit Publikum. Es klingt jetzt doof, aber ich sehe normalerweise Filme irgendwie nur mit Kollegen zusammen. Und bin nach dem Film, sind wir nach Hause gelaufen und im RBB lief gerade eine Dokumentation über Pegida und kleine Dörfer in Sachsen. Und ich dachte, oh Gott, das ist Realsatire, der Film geht weiter. Weil es genau so weiterging, wie der Film aufgehört hat. Und das war echt nochmal so, hat den Film noch viel nachdrücklicher werden lassen.
Auch in den Szenen, wo sie ja auch zum Beispiel irgendwelche Demos gezeigt haben und so, wo er dann da hingegangen ist, muss ich noch echt, also gerade bei solchen Szenen muss ich mir richtig oft an den Kopf fassen. Wo so, dieses Pack, ja. Da wird man schon wieder voll aggressiv im Kino. Also es war irgendwie so, man muss lachen, dann war man wieder sauer, dann war man wieder irgendwie so geschockt, dann war man wieder, dann muss man wieder lachen. Das war irgendwie so ein Hin und Her. Und ja, aber eigentlich war er gut. Also für mich war auch erschreckend, diese Dokumentationssachen, also die sind ja wirklich durch Berlin gefahren. Und das war ja echt gar nicht gespielt. Ich fand das richtig krass. Also ich habe das vorher, ich habe den Trailer nicht gesehen. Da wurde es ja auch teilweise gezeigt und es ist echt krass, wie die teilweise reagiert haben, also positiv reagiert haben. Also ich hätte da nicht so positiv reagiert, wenn da am Brandenburger Tor so ein Hitler langläuft. Also.
Es gab eine, also bei diesen dokumentarischen Elementen gab es einen einzigen, der dagegen war. Das war dieser Typ irgendwo in Süddeutschland in der Fußgängerzone, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Stadt, Bamberg oder Passau oder sowas, wo er die Porträts malt und einer kommt und mal seine Stimme gegen ihn erhebt. Und das ist die einzige Stimme dagegen und natürlich die Großmutter von dem Journalisten, also von Fabian Busch, die es ja noch selber miterlebt hat und die ist auch die einzige, die was dagegen sagt und auf sie hört keiner.
Aber das war ja gespielt.
Das war gespielt. Also das gehörte zu den fiktiven Elementen.
Ja.
Aber von den dokumentarischen, da gab es diesen einen Moment dagegen.
Den einen, genau.
Ja.
Und dann halt ganz am Schluss nochmal der eine Typ auf dem Fahrrad, der ihm den Mittelfinger zeigt. Aber
das war dieser Zusammenschnitt.
Genau.
Ganz zum Schluss.
Nun weiß man ja natürlich nicht, vielleicht weißt du da mehr, Anna, wie es tatsächlich war, ob sie jetzt nur die krassen Sachen quasi in den Film gepackt haben oder ob es wirklich verhältnismäßig wirklich so war.
Es war wohl, das finde ich das noch fast noch erschreckendere daran. Ich habe mehrere Interviews mit dem Hitler-Darsteller gelesen und auch mit dem Regisseur, dass viel krasser argumentiert wurde, als die Kamera aus war. Also das wirklich noch so im Film ist das noch alles gemäßigt. Also zum Beispiel diese älteren Herren am Stammtisch auf Sylt, die ja irgendwie ganz unverhohlen sagen, aus dem Nichts heraus, Ausländer gehören alle ins Arbeitslager. Die haben, als die Kamera aus war, wohl noch viel krassere Sachen gesagt. Und auch so die Reaktionen, die der Hitler-Darsteller erlebt hat, die waren, als die Kamera lief, noch, also die waren noch viel sympathisanter, wie sagt man, also die dem Ganzen gegenüber noch viel, viel, viel offener. Und es gibt diese eine Szene auf der Fanmeile, als dieser linke Punk verprügelt wird. Und das ist ja eigentlich auch eine dokumentarische Szene. Und da mussten die wirklich eingreifen und haben sich geoutet, also auch mit den Kameras, weil sie Angst hatten, dass sie den Tod prügeln. Und also die haben so auf den eingetreten, dass sie das abbrechen mussten. Und das finde ich halt irgendwie, dass der Film halt wirklich nur noch so die geschönte Variante zeigt, finde ich eigentlich noch viel, viel krasser. Und viel beängstigender.
Ich bin echt sprachlos, ich habe gerade voll Gänsehaut. Muss der Hitler-Darsteller jetzt eine Therapie machen oder sowas? Also ich kann, weil der ist ja auch die ganze Zeit in seiner Rolle geblieben, auch bei diesen dokumentarischen Teilen, außer das, was du jetzt halt erzählt hast mit der
Prügelei. Ja, aber er hat ja nie was gesagt. Er hat ja nie argumentiert. Es wurde ja immer spontan, also es wurde immer, ohne dass er irgendwas sagen musste, sofort nur auf sein Äußeres reagiert. Er hat ja einfach nur geguckt eigentlich.
Er hat ja aber schon mit denen geredet und hat durchaus argumentiert.
Er hat aber nie irgendwas Verfängliches gesagt. Es ist immer von den Leuten ausgekommen. Er ist Schauspieler, also das...
Naja, trotzdem. Also ich kann mir vorstellen, dass ihn das auch ganz schön schockiert hat.
Das glaube ich auch, ja.
Alter Falter. Okay. So, Shailene ist auch sprachlos.
Ich höre zu.
Ja, ja. Man weiß auch einfach, also ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur noch traurig. Also, dass sowas... Das
ist doch irgendwie der Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen... Ja,
das ist immer, wenn dann Filme von der Realität fast schon eingeholt werden. Also die haben letztes Jahr 2014 gedreht, da gab es noch, also noch vor der ersten Pegida-Demonstration. Die haben im Sommer 2014, Pegida hatte jetzt vor 2 oder 3 Wochen einjähriges, also insofern, auch das Buch ist ja älter.
Ja.
Das Schlimme, die Fiktion ist leider wieder schneller als die Wirklichkeit.
Genau, das Krasse ist natürlich, dass das Buch, wenn man das Buch liest, dann ist es halt Fiktion. Ne? Ja. Dann denkt man so, und das, ja, wann habe ich das Buch gelesen? Vor 2 Jahren vielleicht oder sowas. Dachte ich so, boah, ja, wäre ja krass, wenn sowas passiert und wenn solche Leute wieder sich trauen, sowas öffentlich zu sagen. Und dann plötzlich passiert's und dann kommt dieser Film und du denkst so, ey, hinter mir im Kino sitzen genau so eine Leute. Herzlichen Glückwunsch. Shailene. Wir danken für deinen Anruf.
Ja.
Vielleicht guckst du jetzt im November mal eine Komödie, also eine richtige Komödie, weil der hat ja auch komödiantische Elemente, dass wir...
Vom Mockingjay, damit ist alles geblockt.
Sehr gut. Dann reden wir am 27. November darüber, oder?
Auf jeden Fall.
Wir freuen uns.
Mach's gut, Shailene. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Ciao. Ja, er ist wieder da. Darüber haben wir gerade ausführlich gesprochen. Wenn ihr diesen Film auch gesehen habt und ja, vielleicht noch was hinzuzufügen habt oder uns einfach sagen möchtet, wie es euch nach dem Film ging, dann ruft gerne an 0331 70 97 110.
Fritz. Der Filmblumen.
Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mein Name ist Celine Güngör und nach dieser etwas aufwühlenden Diskussion bin ich jetzt mal für Musik. Wir spielen ja heute nur Bond-Musik, denn gestern ist der neue Bond rausgekommen. Ich habe mich jetzt für Goldfinger entschieden. Ist das in Ordnung, Anna Wollner?
Du mach ruhig.
So muss ein Bond-Song klingen.
Wobei meine erste Reaktion eben war ganz schön alt.
Ja, ist ja auch alt, aber es ist trotzdem ein Klassiker und schön. Shirley Bassey war das mit Goldfinger aus dem gleichnamigen Bond-Film. 0331 70 97 110. Ihr seid im Film Blue Moon selbstverständlich und wir reden jetzt endlich mit Roland. Hallo.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Euch ebenso.
Womit möchtest du beginnen?
Ich hätte jetzt fast thematisch mit erst wieder da begonnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr darauf gerade noch Lust habt.
Ja, doch, mach, klar.
Mach ruhig. Also erzähl du einfach, vielleicht schweigen wir einfach mal kurz. Und
okay,
du darfst.
Schweig dir mal kurz. Also ich bin ein bisschen gespalten über den Film, aber ich glaube anders als ihr bisher. Also ich fand die erste Hälfte grandios und die zweite Hälfte ziemlich schwach. Ich hätte auch, also die dokumentarischen Teile waren fast durchgehend großartig. Und am Ende, keine Ahnung, am Ende fand ich den irgendwie so, als hätten dem noch irgendwie 3 Wochen im Schneideraum gefehlt. Also ich fand das Ende irgendwie komplett blöd zusammengesetzt und dann haben mich irgendwann auch so Sachen gestört, wie dass man teilweise nicht mehr erkannt hat, was ist jetzt nochmal dokumentarisch und ist das jetzt dokumentarisch oder ist das inszeniert? Und dann am Ende diese Reminiszenz an diesen Nichts als die Wahrheit mit Götz George im Abspann fand ich auch, naja, so lala gelungen, um ihn halt nochmal abschließend kurz böse darzustellen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, das im Film versäumt zu haben.
Mhm.
Ich fand, also die, ich bilde mir ein, die Unterscheidung zwischen Dokumentar- und Spielfilmszenen doch, ich hoffe, immer erkannt zu haben. Was mich auch so, also mich hat dieses Handlungsgerüst irgendwann genervt, weil mich Christoph Maria Herbst irgendwann total genervt hat, aber der nervt mich immer in jedem Film. Deswegen ist das...
Also das fand ich, der hatte zwei der besten Szenen, die nicht dokumentarisch waren. Einerseits mal diese Bruno-Ganz-Nummer, die er plötzlich nachgespielt hat. Und wie er sich mit Michael Kessler darüber unterhält, wie grenzwertig und bescheuert doch diese Hitler-Darstellung in der Comedy sind.
Ja, das stimmt, diese Doppelbürdigkeit dahinter, die fand ich auch gut. Aber das war auch, glaube ich, dann bei Christoph Maria Herbst das Einzige.
Und dass die sich dann halt auch mit echten Vornamen angeredet haben, obwohl die eigentlich im Buch anders heißen, zumindest mit Vornamen.
Das heißt, du hast das Buch auch gelesen?
Ich habe mir das Hörbuch damals angehört.
Ah, okay.
Ich habe ja, ich bin auch wegen noch was anderem reingegangen, so aus dem persönlichen Aspekt, nachdem ich komme aus München und in München geistert es die ganze Zeit so rum, dass der Münchner Stadtrat von der NPD sich da so wunderbar aufspielt, dass er so stolz ist, dann in diesem Film mitzuspielen. Das ist der Typ, der, wenn die Kamera runtergehalten wird, gesagt hat, wenn er der Echte wäre, wäre ich ihm gefolgt.
Mhm.
Das war dann nochmal in einer anderen Form gruselig.
Mhm.
Also ja, hat dann die Realität dann wieder eingeholt.
Ich habe halt so zwischendurch immer so gedacht, irgendwie verfängt sich der Film gerade so ein bisschen in der Message. Also es ist irgendwie zwischendurch nicht so richtig klar geworden, fand ich, wie sich der Film jetzt eigentlich positioniert. Das kam dann irgendwie am Schluss, fand ich es relativ eindeutig tatsächlich. Aber wie gesagt, ich hatte ja diese Menschen hinter mir, die den Film offensichtlich nicht so verstehen wollten, wie er zu verstehen ist, sagen wir mal so. Und da hatte ich so zwischendurch die Befürchtung, dass es vielen so geht, weil er nicht eindeutig ist zwischendurch.
Das habe ich, bevor ich den Film gesehen habe, also ich habe ihn erst Anfang dieser Woche gesehen, auch dummerweise so mitgekriegt, dass Leute sich vorher so über diesen Film unterhalten haben und diesen Hitler-Darsteller dann in der Funktion als Hitler dann doch etwas zu sehr gut geheißen haben.
Mhm.
Und ja, also das ist, man wird ab und zu von der Realität da eingeholt und ja, viele Sachen sind halt nicht schön dabei und in diesem Zusammending, er hat halt auch oft ab und zu den Faden verloren, wo er dann versucht, Sachen ganz doll anders zu machen als im Buch und dann Sachen aus dem Buch aufzugreifen, weil gewisse Szenen im Buch toll waren, aber im Film halt überhaupt nicht funktionieren.
Zum Beispiel?
Wo er in die NPD-Zentrale da geht, in dieses braune Haus mit dem...
Ja.
Dieses mit dem gefakten, keine Ahnung, Udo Birne, wie sie den Holger Apfel da genannt haben, im Buch grandiose Szene, im Film fand ich komplett untergegangen und
das ist
auch
da,
viel
wo die, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt, ist es, als sie in Köpenick sind, ist
genau.
Das Köpenick? Ja,
ja,
ne?
Genau.
Genau.
Mhm. Ja. Im Buch war das halt einfach viel länger, das war natürlich sehr gekürzt im Film, aber fandst du das so anders tatsächlich?
Ich habe mich auf die Szene eigentlich gefreut und war total enttäuscht in dem Moment. So, ich habe mich gefreut, dass sie doch noch kommt, in dem Moment, als sie angefangen hat.
Mhm.
Und als sie durchgespielt war, hätte man bitte sein lassen müssen oder richtig machen.
Mhm. Was war denn, ich kann mich an das Buch überhaupt nicht mehr erinnern. Was war denn da jetzt so anders im Buch?
Also im Buch war das halt die entscheidende Szene, weil da, er war eigentlich draußen, er war so ein bisschen am absteigenden Ast, aber noch nicht richtig. Und die Szene wird dann halt gefilmt und für die kriegt er den Grimme-Preis und hat dann den Durchstarter schlechthin und kriegt mit seinem Grimme-Preis halt auch die Möglichkeit, nicht nur als Comedian, sondern auch als Politiker in dem Sinne zu beeinflussen.
Ja, stimmt. Ja. Ja, das wäre natürlich besser gewesen, wenn sie daraus mehr gemacht hätten, tatsächlich. Ja. Aber was waren dein erster Gedanke, als der Film zu Ende war und du aus dem Kino raus bist?
Das ist gemeint, weil so schlecht war der Film nicht, aber nach dem Ende war es einfach ein endlich, weil die letzte halbe Stunde fand ich wirklich nicht gut.
Okay.
Dann lass uns mal über was anderes reden, vielleicht mal über erfreulichere Themen. Du hast nämlich noch andere Filme gesehen.
Genau, ich habe Man lernt nicht ausgesehen.
Ja.
Danke für die Einladung, die Karten kamen von euch. Ach, und
dachte ich mir fast.
Ja. Und, wobei das Kino war voll.
Muss ich mich jetzt entschuldigen dafür?
Also ich kann jetzt sagen, der war auch ein bisschen wie der andere. Also ich fand die erste Hälfte wirklich überraschend gut und die zweite dann im Vergleich zur ersten sehr enttäuschend.
Ich glaube, viele haben den nicht gesehen. Das ist dieser Film, in dem Robert De Niro bei Anne Hathaway ein Praktikum macht.
Genau. Robert De Niro macht da ein Praktikum, ist 70 Jahre alt als Rentner, als Rentnerpraktikanten. Mit ihm werden irgendwie noch zwei weitere Rentner eingestellt. Und er schlägt sich außergewöhnlich gut, kriegt am Anfang aber überhaupt keine Aufmerksamkeit, erst recht nicht von Anne Hathaway, und krempelt dann sozusagen als guter Mann für alles in der Firma erstmal alles um, bis Anne Hathaway kapiert, dass er als ihr Assistent eigentlich ihr helfen könnte, wo sie Hilfe braucht.
Lernen von den Alten.
Genau.
Ich fand es ein bisschen zu viel Klischee. Also gerade so dieses, also sie ist natürlich überforderte Start-up-Gründerin, in Anführungsstrichen mehr oder weniger unglücklich verheiratet, hat ein Kind, kümmert sich um alles, das sieht aber, sie hat so ein Filmleben, so eine Filmbiografie. Sie wirkt von ihrer Figur her total unecht, weil auch das Loft, in dem ihr Start-up ist, sie fährt dann da mit dem Fahrrad von A nach B, weil das natürlich alles so groß und großzügig ist und jeder, der da arbeitet, hat das Wort Hipster auf die Stirn tätowiert und da kommt dann halt Robert De Niro mit dem Einstecktuch rein und mit dem wirklich nicht mit der Aktentasche, sondern mit dem Aktenkoffer und weiß noch nicht mal, wie er das MacBook ankriegt und muss halt und braucht halt Unterstützung vom pummeligen Hipster nebenan. Das war mir irgendwann so ein bisschen zu viel. Das ist so eine, die Regisseurin ist Nancy Meyer, die macht halt ständig solche Filme. Der Liebe braucht keine Ferien, glaube ich, gemacht. Das sind so romantische Wohlfühlfilme mit ein bisschen Sozialkritik.
Also das Wort Hipster ist mir auch während dem Film ungefähr ein Dutzend Mal eingefallen, aber den schlimmsten Hipster finde ich ihren Ehemann.
Ey, der hat eine Affäre.
Ja.
Und das gehört heute dazu.
Die glaubt man ihm auch keine zwei Sekunden
das stimmt.
lang, dass der diese Affäre hat.
Vor allem ich habe, und es geht mir jetzt gerade schon wieder so, als ich den Typen gesehen habe, ja, scheiße, den kenne ich irgendwoher.
Und woher?
Ja, ich habe dann auch nachgeguckt und habe es wieder vergessen. Ich muss jetzt echt gerade nachgucken, weil der ist so ein typischer Nebendarsteller und ich mag den eigentlich. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Der hat aber auch so einen Namen, den keiner was sagen wird.
Ich fand den total...
Ach genau, der heißt Anders Holm. Der hat zum Beispiel in The Interview mitgespielt. Aber der hat in irgendeiner Serie mitgespielt, die ich neulich geguckt habe, deswegen.
Ich fand den grausam. Also meine Freundin hat währenddessen gemeint,
ach genau,
zugestimmt.
The Mindy Project.
Das geht gar nicht.
Der ist hässlich?
Ja, der ist hässlich.
Ja, der ist hässlich.
Aber der spielt in The Mindy Project mit. Genau, da habe ich den. Und?
Ja, der ist hässlich.
Also bitte.
Den wollen wir nicht.
Diese Oberflächlichkeiten hier heute Abend.
Taskleiste schließen. So.
Wenn meine Freundin und ich im selben Film den gleichen Gedanken haben, wie der ist zu hässlich für die Affäre und er ist erst recht zu hässlich, um sie sich leisten zu können und er ist nochmal zu hässlich, um Anne Hathaways Karrieremann zu sein, das
ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so ein übertriebener Stay-at-Home-Dad.
Ja.
Und das habe ich eben auch nicht abgekauft. Also weil ich habe mir vor allem irgendwie gedacht, die hat jetzt seit 2 Jahren, also die hat dieses Startup gegründet. Wie können die dann dieses wunderschöne Haus mitten in Brooklyn haben, wo du wahrscheinlich 5 Millionen für hinblättern müsstest? Total durchdesignt von der ersten bis zur letzten Fuge, wenn er nicht arbeiten geht. So viel werfen Startups, glaube ich, nicht ab. Am Anfang.
Zumindest nicht solche.
Nicht solche, genau, ja. Aber
gleichzeitig, also wie gesagt, die erste Hälfte hat mich wirklich überrascht, wie gut die war. Also in der ersten Hälfte hat mich wirklich nur das gesamte Product Placement gestört. Ansonsten erste Hälfte wirklich Hammer und in der zweiten wird halt die Story doof. Und ich finde über den gesamten Film aber Robert De Niro im Zusammenspiel mit Anne Hathaway und Robert De Niro an sich unglaublich gut für die Art Film, wo man keine schauspielerische Leistung erwartet, bringt er eine.
Ja, wobei bei Robert De Niro in dem Film mir auch manchmal leid getan hat, dass er sowas jetzt überhaupt machen muss oder macht.
Ein bisschen, mir hat auch sein Charakter leid getan, weil eigentlich wird in dem Film ja die ganze Zeit, ja, wir suchen noch eine Führungsperson, die Anne Hathaway voransteht. Und du denkst dir in der 10. Minute des Filmes, ja, er wäre die geeignete Führungsperson, warum macht ihr den Scheiß noch?
Ja. Lass uns über den dritten Film reden, den du gesehen hast.
Den hast du wirklich gesehen, nachdem du es angekündigt hattest?
Ich hab ihn... Nee, warte mal, scheiße. Ich hab's nein. Oh Gott. Ich verwechsel ihn gerade.
Ich habe extra in der Warteschleife sehr lange gewartet und mir Sam Smith angehört, um mit dir darüber zu reden.
Nein, ich habe ihn nicht geguckt. Ich werde ihn... Oh, ich verspreche es dir.
Jetzt gibt's Haue.
Jetzt gibt's Schläge. Ich schreibe es mir sofort in mein Handy.
So, um jetzt alle mal ins Boot zu holen, es geht um...
Richie Guitar.
Und was war das nochmal für eine Diskussion beim letzten Mal?
Mit den Ärzten das.
Ja, und das ist ein durchaus gelungener, guter deutscher Musikfilm mit Low Budget aus den 80ern ist und der wirklich gut ist, auch wenn es beim letzten Mal hieß, der wäre nicht gut.
Ja.
Ich schreibe mir jetzt gerade selber eine E-Mail mit dem Betreff Richie Guitar gucken, Ausrufezeichen.
Das macht sie wirklich.
Ich dahinter schreibe ich, sonst gibt's Haue von Roland.
Ich könnte noch über Zurück in die Zukunft reden, den habe ich auch gesehen, aber ich glaube im Kino, aber ich glaube, der hat jetzt nicht so viel Diskussionsbedarf.
Außer geiler Film. Oder?
Geiler erster Teil, geiler zweiter Teil, okayer dritter Teil.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch, also aus meiner journalistischen Sorgfaltspflicht heraus, bevor Marty McFly kam am 21. Oktober um 16.29 Uhr nochmal Teil 1 und 2 geguckt und habe dann auch mit dem dritten angefangen und habe dann irgendwann die Lust verloren, fast, möchte ich sagen.
Also dem dritten muss man ja zugutehalten, der dritte ist der einzige Grund, warum A Million Ways to Die in the West zumindest einen zweiten oder dritten Punkt von 10 kriegen dürfte.
Nee, den ersten halben von 0 von 10.
Ich habe schon Schlimmeres gesehen, deswegen würde ich im Grunde in der Grundtendenz so 1,5 von 10 geben und dafür einen zweiten bis dritten.
Okay.
Allein für diese Nummer.
Das war wirklich, hast du es auf dem Schirm, Selin? A Million Ways to Die in the West war dieser ganz furchtbare Western von Seth MacFarlane.
Nein, habe ich nicht
Amanda
geguckt.
Amanda Seyfried.
Nein.
Und ich habe mich 90 Minuten oder wie lange dieser Film war, fremdgeschämt. Das ist eine Western-Parodie, die im Wilden Westen spielt. Und es gibt aber eine Szene, da habe ich, ich habe Tränen gelacht, weil du siehst nur, es ist eine Scheune. Und in dieser Scheune siehst du immer so Blitze. Also du siehst halt, da drin passiert irgendwas. Und ich habe noch so... In dem Moment, in dem die Figur von Seth MacFarlane auf diese Scheune zugeht, dachte ich noch so, wie geil wäre das jetzt, wenn der Doc da drin steht, die Tür geht auf und da steht der Doc mit dem DeLorean und schweißt irgendwas. Und das war so ein geiler Cameo-Auftritt, weil der kam so wirklich aus dem Nichts. Allein deswegen würde ich mir den Film, glaube ich, nochmal angucken, aber nur deswegen.
Muss man wohl dabei gewesen sein.
Also ich würde es mal vergleichen. Es gibt noch einen anderen ganz, ganz schlechten Film von vor einigen Jahren, der hieß Red Race. Und dann geht man ins Barbie-Museum. Und das macht diesen Film plötzlich 10 Minuten lang gut, weil man 10 Minuten lang komplett abbricht und 10 Minuten lang gut gelaunt ist und dann wieder den Rest des schlechten Filmes guckt.
Ja. Also ich habe den DeLorean gesehen in live und in Farbe. In Amerika. Naja, so, Roland, hören wir uns am 27.11. wieder dann mit Bond?
Ja, nachdem mir alle meine Freunde inzwischen ihn heute gesehen haben und mir so viel davon erzählt haben, habe ich schon fast keine Lust, ihn mehr zu gucken.
Deine Freunde mag ich.
Okay, Roland, ich versuch's nochmal. Hören wir uns am 27.11. mit Tribute von Panem?
Wir hören uns mit Bond.
Das kam schnell.
Und wir hören uns auf jeden Fall mit Richie Guitar. Anna hat sich ja jetzt eine E-Mail geschickt.
Ich habe mir jetzt eine E-Mail geschrieben. Och, versehentlich gelöscht.
Oh. Roland, dann bis in 3 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.
Schönen Abend noch. Ciao.
So, ich soll dir übrigens liebe Grüße bestellen, Anna.
Oh,
und zwar von Annemarie, die uns gerade über die Fritz-Studio-Message geschrieben hat. Liebe Grüße an Anna für ihren guten Seriengeschmack mit The Mindy Project.
Vielen Dank. Eine Serie, die ich sehr gerne mittlerweile schon zweimal geguckt habe.
So, Anna, bis zu Nachrichten darfst du dir jetzt noch einen Bonsong aussuchen, den wir hier haben. Und nach den Nachrichten, lieber Albrecht, liebe Kathi.
Ja. Ihr dürft was sagen.
Ja. Ihr dürft was sagen. Hallo, ihr seid noch da, hallo. Noch nicht eingeschlafen. Nach den Nachrichten sprechen wir dann mit euch über Bond, okay?
Okay.
Ihr habt euch doch abgesprochen. Muss ich mich entscheiden.
So, ich packe euch jetzt nochmal in die Warteschleife, da dürft ihr jetzt nochmal ein bisschen versauern, okay?
Dankeschön.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe mich entschieden für Another Way to Die.
Another Way to Die. Von Alicia Keys und Jack White.
Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin.
Ja, kriegen wir hin.
Sehr gut.
Zähl runter.
3, 2, 1.
Fritz.
Blue Moon. Und zwar der Film Blue Moon mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Ich bin immer ganz irritiert, wenn Mario aus dem Studio geht, macht er das Licht aus und ich denke immer, ich kann schlafen.
Weil das vorher halt anmacht, wenn er reinkommt, weil es ihm zu dunkel ist hier.
Ich bin irritiert. Ich kann so nicht arbeiten.
Sollen wir das Licht wieder anmachen?
Ich denke immer, wenn das Licht ausgeht, geht der Film los. In dem Fall geht aber nur der Film Blue Moon los.
Und dann fängst du an immer zu schlafen, wenn der Film losgeht?
Psst.
Schön.
Das ist mir jetzt unangenehm.
Also die Filmfritzin guckt sich die Filme tatsächlich an und
manchmal schlafe ich auch.
Schläft nicht ein, außer bei Bond.
Da bin ich nicht eingeschlafen, da war es mir zu laut.
Hallo Albrecht, hallo Kathi.
Hallo, hallo.
Ich habe euch jetzt einfach mal beide reingenommen, weil ich euch gerade eben auch schon beide reingenommen hatte. Ihr habt beide schon James Bond gesehen. Albrecht, wann warst du im Kino?
Ich war gestern drin und ich wollte mich nochmal für das kleine Präsent bedanken, was etwas verspätet angekommen ist.
Das lag nicht an mir, an der Post, aber gern geschehen.
Nee, das war irgendwie mit der Hausnummer, war es doch da.
Schon wieder?
Nee, das ist beim letzten Mal nicht so.
Ja, beim letzten Mal musste ich aufwendig recherchieren.
Deswegen.
Bis du angerufen hast.
Ja.
Ah, und Albrecht, wir haben wieder das Telefonverständnisproblem bei dir.
Jetzt wieder besser?
Hallöchen.
Bleib so, nicht bewegen.
Atmen ist okay.
Kathi, wann hast du den Film gesehen?
Am Mittwoch.
Abends dann. Ah, okay.
War's voll?
Also ich war in Spandau gewesen, weil ich gefragt wurde, ob ich Lust aufs Kino hätte. Und dann wurde mir gesagt, wir gucken Bond. Ich so, oh schön, mein erster, der saß in dieser Reihe.
Dein erster Bond überhaupt oder dein erster mit Daniel Craig?
Ja. Nee, mein erster Bond-Film überhaupt.
Die anderen sind besser.
Kann ich noch nichts zu sagen. Wir haben ganz viele gesagt, ich soll mir die angucken. Naja, auf jeden Fall waren so die ersten ein, zwei Reihen waren frei, aber sonst war das Ding wirklich echt voll.
Okay.
Albrecht, wie voll war es bei dir?
Ja, sagen wir so, ich habe es auf dem Nachmittag gesehen und da ging es halt.
Krass. Also dafür, dass man schon seit 2 Monaten irgendwie Tickets vorbestellen kann, wundert mich
das ehrlich. Ja, aber willst du in der ersten Reihe Bond gucken? Da kriegst du ja Nackenstarre.
Nee, aber Albrecht meinte ja, ging, war jetzt nicht so voll.
Ja, ich meine, das war so die 15 Uhr Vorstellung, da war nicht so ein Andrang. Wie beim letzten Skyfall, da war auch so ein sehr Andrang.
Du hast dich bewegt, Albrecht, kann das sein? Ja. Du klingst wieder dumpfer.
Ja, so ein bisschen.
Nicht bewegen, Albrecht.
Wieder zurückgehen.
Hinlegen. Albrecht, leg dich hin. Da kann man sich nicht hier bewegen.
Aber nur, wenn der Empfang gut ist.
So. Ich würde sagen, Kathi, Ladies first, vor allen Dingen, weil es auch dein erster Bond ist.
Ja, und ich möchte noch mal ganz kurz sagen, also der ist jetzt seit 48 Stunden im Kino und wir müssen, glaube ich, echt aufpassen mit Spoilern, weil wenn wir jetzt zu viel erzählen, können wir vielen das kaputt machen. Also jetzt nicht das Ende verraten.
Nein.
Aber sonst, Kathi, lege bitte los.
Also das Ding ist halt, ich fange aber damit an, ganz zum Schluss. Also wir sind rausgekommen und dann wurde ich von der Person, mit der ich da war, gefragt, und was sagst du mit deinem ersten Bond? Und meine Aussage war halt, geile Autos. Das allererste, was halt hängen geblieben ist.
Ja, der kostet, glaube ich, 2-3 Millionen. Die haben 4 Stück gehabt im Film und ich glaube, sie haben alle 4 zerlegt.
Ja, ich saß da, also es ging wirklich ein Raunen bei mir durch. Die haben mich alle angeguckt, als das Ding dann ins Wasser ist und ich so, scheiße.
Das schöne Auto.
Das müssen wir kurz erklären, das ist kein Spoiler, aber das passiert relativ am Anfang des Films. Es gibt eine Verfolgungsjagd durch Rom. genau. Daniel Craig im Aston Martin, er wird verfolgt von einem Bösewicht. Und es ist so ein bisschen Fast and Furious in der Bond-Version. Und
ich fand's toll.
Er versenkt dann leider den Aston Martin im Tiber. Aber ist mir auch schon passiert, mein Gott.
Also es hatte mich jetzt auch überhaupt nichts verwundert und mir hatte auch nichts gefehlt, als Kathi gerade gesagt hat, und dann versenkt er das Ding im Wasser. Also das war, da hatte ich sofort den Film vor Augen, egal ob das jetzt in Rom oder in Istanbul oder in London ist.
Das ist ein wichtiger Hinweis, dass genau diese Szene in Rom, und das ist nicht wichtig, aber die sind ja immer an verschiedenen Orten und das ist nun halt, und ich hatte wirklich irgendwie das Gefühl, der wird von Vin Diesel verfolgt.
Wo spielt denn der Film diesmal eigentlich überall? Kathi?
Oh Gott.
Fangen wir vorne an. Mexiko.
Mexiko.
Ich habe echt ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Plan, weil ich musste mich erstmal so darauf, weil mir wurde halt am Anfang so ganz viel von Freunden erzählt hat, was so gewesen ist. Und ich habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen die Anknüpfung halt zu finden. war am Anfang, muss ich sagen, von dem Film, weil der geht ja recht spektakulär, finde ich, los.
Ja.
Und dann irgendwo so die ganzen Namen und sowas kommen und dann die eigentliche Geschichte anfängt. Und ich war mit diesem ersten, wo es so losging, dachte ich mir, ey, was ist das für ein komischer Film, wo bin ich denn hier gelandet? Bis dann irgendwann, wie gesagt, nach diesem ersten Schub, dann das alles ein bisschen entspannter, ein bisschen chilliger wurde und dann hat die eigentliche Geschichte losging. Deswegen, ich war da so ein bisschen teilweise an einigen Stellen irritiert, aber trotzdem fand ich den gut.
Da ist nun jetzt das Problem, das ist ja, also Spectre ist der vierte Bond mit Daniel Craig. Mhm. Es gab Casino Royale, es gab ein Quantum Trost und es gab vor 2 Jahren Skyfall. Und die hängen alle miteinander zusammen.
Das wurde mir nachher auch gesagt.
Ich würde jetzt auch keinem empfehlen, Mockingjay 2 zu gucken, wenn man die ersten 3 Panem-Filme noch nicht gesehen hat. Wobei ich glaube, das ist noch verwirrender als Bond. Also der funktioniert auch so. Aber es ist natürlich schöner, wenn man diese ganzen Referenzen kennt und auch diese ganzen Bond-Anspielungen. Ich hatte das Gefühl, es ist eine grandiose Eröffnungsszene in Mexico City mit dem Hubschrauber und mit diesem Feiertag, mit den lebenden Toten etc. Und dann fängt Sam Smith an zu singen und dann geht's rapide bergab. Nicht nur, weil Sam Smith singt, sondern der ganze, also es ist wirklich die ersten 8 Minuten grandios, eine Szene wie aus einem Guss und dann hätte ich eigentlich das Kino verlassen sollen und hätte ich einen guten Bond gesehen. Albrecht,
ja, das fand ich halt, also wie gesagt, das ging halt am Anfang, ging das halt echt wirklich, also ich muss sagen, mich persönlich hat das so ein bisschen, ehrlich gesagt, überfordert, weil ich bin, mal abgesehen davon, ich gehe ziemlich selten ins Kino. Ich wollte eigentlich so Fast and the Furious gucken, weil das sind so eigentlich so meine Sachen, die mich halt so interessieren. So Autos, Autos, Autos.
Der läuft nicht mehr.
Ich weiß, ich könnte so kotzen. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass es hier bei uns, wo ich wohne, da kommen die ja immer erst rein, wenn die überall schon lange raus sind, dass es vielleicht da reinkommt. Und dann kann ich ihn nochmal im Kino sehen. Dann habe ich nochmal Kinoflair. Aber dann muss ich, glaube ich, da zu Fuß hingehen, weil sonst werde ich wieder geblitzt.
So eine bist du, meine Güte. Das ist ja krass.
Ey, Celine, musst du gerade sagen, ich erinnere mich, als wir nach dem Fast and Furious Blue Moon nach Hause gefahren sind, haben wir überlegt, was passiert eigentlich, wenn man bei 120 auf der Autobahn die Handbremse zieht.
Das stimmt, das haben wir überlegt.
Wir haben es nicht ausprobiert, wir haben es gegoogelt.
Das Teil geht links und rechts in die Leitplanken. Viel Spaß und es gibt einen richtigen Abnicker.
Ja, wir haben uns dafür entschieden, es nicht auszuprobieren.
Mhm, ich würde es auch nicht machen. Wir hatten auf dem Treffen dieses Jahr ein Fahrzeug, was nach der Viertelmeile bei 120 die Hinterachse blockiert hat. Das Ding hat richtig genickt und er hat hinten Feuer gefangen. Also ich habe das schon gesehen. Dem geht's aber Gott sei Dank gut. Das Auto ist breit, aber dem geht's gut.
Ich nehme eine Flasche Wasser mit zum Löschen.
Nee, das Ding ging nicht mehr. Also der kam wirklich mit dem Teil noch vorgefahren, dass man dann vorne löschen konnte. Aber der hat einen ganz schönen Genick da drin in seinem Auto.
Ja. Wir schweifen ab.
Mhm. Ja. Frag mal James Bond, der kennt sich damit aus.
Mit brennenden Autos oder mit Abschweifen?
Mit brennenden Autos. So, Albrecht ist ganz still gewesen.
Ja.
Oh. Albrecht, was sagst du denn zum Bond? War es dein erster Bond oder kanntest du schon ein paar?
Na, ich kannte schon Skyfall. Und ich bin halt ohne Erwartungen reingegangen und deswegen war er halt ganz gut. Die Action war auch vorhanden. Man muss halt ohne Erwartungen, glaube ich, in den Film reingehen.
Aber das finde ich bei einem Bond einen falschen Ansatz. Also ich gehe in Bond rein, ich gehe in Fast and Furious rein und erwarte nichts. Aber bei Bond will ich schon ein bisschen was geboten kriegen und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also nicht ein bisschen.
Ich habe halt den Skyfall gesehen und im Vergleich dazu war ich halt schon ein bisschen enttäuscht, aber ich fand so schlimm war es jetzt nun auch nicht. Und ich fand halt Quantum Trost, da weiß ich nicht, welcher von den beiden besser sein soll.
Quantum Trost ist, kommt, glaube ich, bei mir noch nach Spectre von der Qualität. Also Casino Royale fand ich richtig gut, Skyfall fand ich super. Und bei Quantum Trost und Spectre bin ich mir noch nicht sicher, bei welcher mörpiger ist.
Und ich meine, beide sind irgendwie eigen, möchte ich mal sagen.
Entschuldigt mal, aber Daniel Craig ist eigen als Bond.
Nein, Daniel Craig als Bond ist super.
Der geht nicht als Bond.
Doch, der geht als Bond.
Der geht
nein,
als Bond.
Nein, der ist viel zu sehr haut drauf. Was?
Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, was haben sie denn da für einen alten Knacker hingestellt?
Ja, danke schön.
Das war so meine erste Reaktion. Und dann so im Laufe der Zeit, als er dann so verschiedene Klamotten anhatte und verschiedene Gesichtsausdrücke und hin und her, dachte ich mir, okay, der kann ja mit ein bisschen guten Willen ganz nett aussehen, aber ich finde ihn trotzdem alt.
Nee, also es gab ein Wesen, also Pierce Brosnan war am Ende älter. Als, also
aber
der
er sah nicht
jetzt,
so alt aus wie Daniel
aber
Craig
Daniel,
jetzt.
Nein, aber ich finde Daniel Craig ist, also bisher war das immer so, wenn Bond irgendwie eins übergebraten kriegt,
ja,
ist er in der nächsten Szene wieder, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Und Daniel Craig hat wenigstens mal Kratzer am Gesicht.
Ja, aber die anderen waren halt wenigstens so mehr Gentlemen, so wie man sich halt so einen
das
britischen
ist,
Geheimagenten
das
vorstellt.
Das ist er auch.
Nein, überhaupt
also der
nicht.
Hatte so ein bisschen was Proletarisches, aber das finde
ja.
ich großartig. Ich mag ihn als
Der sieht so
Daniel
aus, als würde
Craig
er zu Manchester
Bond.
United ins Stadion gehen und da ordentlich mal eine dritte Halbzeit aufmachen.
Er ist
so
Liverpool-Fan.
Ist doch mir Wurst.
Also Daniel Craig, nicht James Bond.
Das wäre schon klar.
Ich glaube, James Bond guckt eher Cricket oder sowas, aber
ja, Polo.
Ich finde also Daniel Craig als James Bond, das funktioniert. Ist ja immer noch die Frage, ob er einen fünften macht oder nicht, aber ich fände es nicht schlecht. Also ich fände es schade, wenn er jetzt so aufhören
Doch.
Müsste mit so einem Negativbeispiel als Film.
Es geschieht ihm nur recht, finde ich.
Wie fandet ihr denn, wenn wir schon über Daniel Craig als Bond reden, müssen wir an dieser Stelle natürlich auch über Christoph Waltz als Bösewicht sprechen. Wie fandet ihr denn Christoph Waltz?
Abgesehen, dass man dachte, er ist halt krank gewesen, war er relativ lustig. Man sagen muss, ich muss dann manche Stellen lachen.
Guck, guck.
Ja.
Ach so,
ich zitiere.
War jetzt ein Insider. Ich
es war
ja
auch
noch
kein
nicht
Spoiler.
Okay.
Und Kathi und du.
So.
Entschuldigung, Albrecht.
Ja.
Kathi?
Ja.
Was sagst du zu Christoph Waltz?
Ehrlich gesagt muss ich gestehen, nachdem der da so ein bisschen, am Anfang hat man ja wenig von seinem Gesicht und sowas alles gesehen und dann irgendwann habe ich den überhaupt nicht mehr für voll genommen. Also, ich habe mich dann echt wirklich auf dieses ganze drumrum, was da wo halt gemacht wird, beispielsweise auch am Anfang, als diese Verfolgung da gewesen ist, ich habe da gar nicht so wirklich auf diese Verfolgung auch geachtet, sondern ich habe da mehr mir diese ganzen Kostüme angeguckt, die da rumgestiefelt sind und so eine Sachen, also mehr dieses ganze drumrum oder beispielsweise, wenn die Musik irgendwo gekommen ist oder aufgehört hat, wie die Musik gerade zu der Szene passt und so eine Sachen, also das sind halt so, auf was ich mich da mehr konzentriert habe und dann oder halt, wie gesagt, eben auf diesen alten Knacker.
Daniel Craig ist nicht alt.
Der sieht aber alt aus, dann ist er verbraucht.
Ja, richtig.
Bond hat viel durchgemacht. Daniel Craig ist 47 und ich finde, Daniel Craig hat die krassesten Augen der Welt.
Ja,
Naja.
Doch. Der hat so einen krassen Blick.
Ja, Ich finde, das ist eine absolute Fehlbesetzung. Ich meine, ich weiß, da gibt es 50-50. Also ich meine, die Meinungen gehen da wirklich...
Wer wäre denn für dich ein guter Bond?
Ja, Damian Lewis, der aus Homeland.
Der ist genauso alt wie Daniel Craig.
Es geht doch nicht ums Alter, es geht darum, dass er alt aussieht.
Nee, Damian Lewis wäre für mich auch... Den sehe ich nicht als Bond.
Kennt ihr Damian Lewis, Albrecht, Kathi?
Was?
Das ist nicht der von Dingsen, wie heißt das schnell?
Homeland.
Ja.
Der Rothaarige.
Der Rothaarige. Brody aus
ja.
Homeland.
Brody, genau.
Ja.
Und, wäre das für dich ein Bond, Kathi?
Müsste man in der Rolle sehen. Also.
Warte, er hat einen Anzug an und trinkt Martini.
Also ich sehe ihn in der Rolle.
Er hat einen Anzug an und trinkt Martini. Nein, oder er kriegt diesen tollen Abwehrgemüse-Dings.
den Detox-Verdauungstrakt.
Genau.
Schütten Sie ihn direkt ins Klo.
Genau, dann spart er sich den Umweg. Den Spruch fand ich gut, muss ich sagen.
Das war auch die einzige Stelle, wo ich gelacht habe. Das fand ich großartig, weil Daniel Craig hat diese...
Auch noch gelacht.
Daniel Craig bringt halt diese Selbstironie mit.
Ja. Ja, wo ich am Anfang auch noch ziemlich gelacht habe. Die sind ja dann da durchgefahren und dann, also durchgelaufen halt. Und dann war ja auf dem Vorfeld das Auto in der Restauration halt.
Ja.
Und dann sagte der eine Kleine da, der diese ganze, Leitung da.
Q. Genau. Der Quartiermeister.
Sagte dann so zu ihm, bringen Sie ihm in einem Stück und nicht, ich meinte nicht ein Stück zurück. Also da musste ich auch lachen, wo ich dachte mir so, juhu, viel Spaß bei der Restauration.
Wartet Bonn nicht immer pro Film mindestens ein Auto?
Ja, das ist so der Running Gag, der sich durchzieht. Und das war halt das Problem beim Skyfall. Also es war ja quasi aus Skyfall mit rübergenommen, das Auto. Hm. Kaputt halt.
Ich habe eine Frage noch. Skyfall, ist der Bösewicht der gleiche nochmal? Weil da war ich mir nicht sicher.
Nee. Christoph Waltz ist neu.
Ich meine aber der Charakter davon.
Auch nicht.
Ach so.
Also das ist jetzt dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Ich würde der Fairness halber gerne im nächsten Film Lumoon darüber sprechen, am 27. November.
Okay.
Weil
der Eindruck, dass die sich ähnlich sind.
Also sie haben sie haben eine gemeinsame Vergangenheit. Das wird ja im Film auch, also mit dem Foto etc. Aber das wäre jetzt... Ich glaube, wir würden zu weit gehen an dieser Stelle, also einen Tag nach Filmstart. Deswegen vertagen wir das lieber auf später.
Noch eine Frage dazu.
Selbstverständlich.
Ist der Bösewicht eigentlich dann entkommen in Skyfall oder nicht?
In Skyfall? Nee. Der ist ja nicht mit dem Hubschrauber in die Luft gegangen?
Ja.
Er hätte sich ja auch noch raus.
Also weil der Bösewicht in Skyfall ist ja Javier Bardem.
Das war in der Kirche. Der Showdown war in der Kirche dann am Ende.
Kirche,
ich habe den noch letzte Woche erst gesehen. Vorletzte Woche. Oh Gott, ich werde alt.
Also Javier Bardem war in der Kirche.
War es nicht in dem Ferienhaus davon?
Genau.
Mit den Lampen.
Genau, die Skyfall Mansion.
Genau.
Ja, ach, da war es doch.
Und dann war da halt so ein See, also so ein riesen Park an ähnliche Anlage und dann war da mit dem See und dann sind sie da noch in den See eingebrochen und dann hinter dem See war eine Kirche.
Ach, da,
so eine kleine Kapelle.
Jetzt verstehe ich das wieder. Jetzt, ja. Und er stirbt doch da auch, oder?
Und da war der Showdown.
Ja. Also Skyfall ist 3 Jahre alt. Also ja, M stirbt. Es gibt ja jetzt einen neuen M. Ralph Fiennes ist ja jetzt M.
Männlich oder weiblich? Nein.
Jetzt ist es männlich. Also jetzt ist es Ralph Fiennes. Und im Film davor war es Judi Dench.
Aber die hat sie auch durchgezogen.
Genau, die gab es auch in den letzten, also in allen Filmen mit Daniel Craig. Und ich glaube sogar im letzten mit Pierce Brosnan war Judi Dench M. Mm. Und jetzt ist es halt Ralph Fiennes.
Lord Voldemort.
Also jetzt, komm, so, Harry Potter ist James Bond, was?
Okay, Albrecht, noch eine Frage?
Nee.
Kathi, du vielleicht?
Eigentlich schon. Und zwar, wie gesagt, dadurch, dass es ja nun mein erster Bond-Film gewesen ist, er hat ja am Anfang da mit dieser Witwe sich da erstmal eingelassen und zum Schluss nachher noch mit der Tochter von diesem einen kranken Typ da.
Genau, von White, mit Madeleine Swann, gespielt von Lea Seydoux.
Genau. Und mit welchem Hintergrund, mit welchem Zweck? Das ist wahrscheinlich, dann fehlen mir die Vorgeschichten, denke ich mal.
Nein, fehlen sie die. Also das Prinzip bei James Bond, er hat immer mehrere Frauen, der Frauenverschleiß, also diese Bond-Girls, dieser Verschleiß an Bond-Girls ist relativ hoch. Und es gibt eigentlich so 3 Stereotypen von Bond-Girls in vielen Filmen. Das erste, also die erste Frau macht's, wenn überhaupt, bis zu den ersten 15 Minuten. Dann gibt's so ein bisschen das Anti-Bond-Girl, die vom Bösewicht auf ihn angesetzt wird, etc. Und dann gibt's halt noch das richtige Bond-Girl, mit dem er dann, es gibt Bond-Filme, da überlebt die auch nicht das Ende des Films. Mhm. Oder sie verschwinden händchenhaltend im Sonnenuntergang. Aber hier, also es gibt um dieses Bond-Girl immer ein riesengroßes Bohai. Und Monica Bellucci, diese Witwe, das ist die mit ihren 51 Jahren das älteste Bond-Girl, also man kann da dann ja fast eher schon sagen Bond-Woman. Und Lea Seydoux war für mich vollkommen talentfrei. Und diese Szenen mit Monica Bellucci, die haben ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht eigentlich. Also das hast du schon richtig verstanden, dass Sie sehen, also Monica Bellucci hat 3 Szenen und in einer davon.
Ja, weil ich so, was sollte das? Also das sind wirklich so Sachen, wo ich dann davor stand und dachte mir so, also gerade mit der ersten Sache halt, also mit der ersten, ne? Hä? Fragezeichen?
Ja.
Mal wieder eine für die Strichliste oder wie?
So in etwa.
Du, das ist aber normal, Kathi.
Okay.
Also, das ist, ja.
Und zwar bei Goldfieber, die hatte ich mir das angesehen gehabt nochmal und da ist nur 2 Bond-Girls drin.
Ja, also es
eine,
ist
da sind nur, eine wird vergoldet und die andere überlebt dann auch komplett.
Das ist nur, also es gibt und nicht immer dann. 3. Es gibt auch Filme, da gibt es nur eine. Aber es gibt immer irgendein Bond-Girl. Ich glaube, es gibt keinen Bond ohne Bond-Girl.
Ich glaube, das ist irgendwie nicht Bond.
Ja.
Ganz zum Beispiel immer noch so ein bisschen leicht eingespielt, oder?
Kathi, das ist halt, das ist dann halt so. Also das, da würde ich auch nicht drüber nachdenken groß. Da kommt dann halt irgendwann ein Mädel und dann mögen sie sich erst nicht und vielleicht doch und dann schäkern sie ein bisschen rum und irgendwann sind sie dann in der Kiste. So ist das halt.
Ignoriere die Frauen ein bisschen und denk nicht drüber nach.
Ja, lieber nicht drüber nachdenken.
Nicht drüber nachdenken.
Ach so.
Nicht drüber nachdenken. Einfach nur akzeptieren, wie der Film ist und verrunden.
Du, ich akzeptiere das auch, soll er ja machen, wie er möchte. Das ist ja nicht meine Strichliste.
Die Kerbe im Bettpfosten, ja.
Die ist tief und lang von Bond.
So, und Albrecht.
Noch mal so ein bisschen, weil ihr vorhin noch mal so ein bisschen über die Zeit gesprochen habt. Also ich persönlich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so lange. Also er fühlte sich nicht so lange an.
Okay.
Ich habe gefühlt 100 Mal auf die Uhr geguckt.
Echt? Also ja. Ich gar nicht. Also
aber du hattest ja auch die Autos im Blick, Kathi.
Ja, na sowieso.
Unter diesem Aspekt sollte ich nochmal reingehen.
Ja, ganz ehrlich, ich würde es auch nochmal machen. Also ich bin jetzt echt am Überlegen, mir die anderen Teile davor auch anzugucken, so wie es mir jetzt ganz viele empfohlen haben. Und dann würde ich glatt nochmal reingehen. Aber dann würde ich wahrscheinlich wieder da sitzen, wenn das Ding wegfliegt. Scheiße.
Albrecht, Kathi, wir sind am Ende der Sendung angelangt.
Ja.
Jetzt haben wir den Cliffhanger für die nächste Sendung schon fertig gemacht.
Den haben wir fertig gemacht. Wir werden in der nächsten Sendung, ich denke, weiter über James Bond reden müssen.
Das denke ich
da gibt es noch einigen Handlungsbedarf. Vielleicht hat Daniel Craig bis dahin dann auch mal gesagt, ob er weitermacht oder nicht.
Oh, bitte nicht.
Darf ich noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wisst ihr zufällig, wann Bridge of Spies rauskommt?
Ja, am 19.11. In 2 Wochen.
Am Panem-Tag.
Nee.
Weil den haben sie nämlich in der Vorschau gezeigt.
Ich lüge, am 26.11., eine Woche nach Panem.
Das muss ich mir eintragen, weil den hatten sie, wie gesagt, in der Vorschau gezeigt und dieses eine Auto, was dabei ist, ist von uns. Deswegen, ich musste sehen, ich war auch ganz aufgeregt, als ich den gesehen habe. Ich war unser Auto.
Dann kannst du am 26.11. reingehen und am 27. direkt anrufen und sagen, wie es war.
Genau, so machen wir das.
Ich muss mir den angucken.
Ich muss jetzt hier mal ein bisschen auf die Tube drücken, Freunde. Es tut mir leid. Nee, gerade jetzt nicht, Albrecht. Wir sind wirklich am Ende der Sendung. Wir haben nur noch 2,5 Minuten und das reicht vorne und hinten nicht. Nächstes Mal, okay? 27.11.
Ja.
Alles klar. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.
So, Albrecht und Kathi haben beide Bond schon gesehen und waren so, naja, mittelprächtig. So, wir hören uns am 27.11. wieder. Da ist der nächste Film Blue Moon mit Panem und was hatten wir gerade? Bridge of Spies.
Und Bond nochmal.
Und Bond nochmal.
Ach, ich überlege, es kommen noch 2 ganz wunderbare Filme. Diary of a Teenage Girl und Ich und Earl und das sterbende Mädchen. Die könnt ihr euch auch schon mal vormerken. Die haben mein Herz erwärmt.
Das war der Film Blue Moon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Anrufe. Und wir verabschieden uns natürlich mit einem Bond-Song. Und zwar mit Skyfall von Adele. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Nachti.
Fritz. Und das hört man.